Herzlich willkommen zur CCH Late Night.
Sind wir wieder. Die CCH Late Night, euer Lieblingspodcast, jeden zweiten Mittwoch im Monat, relativ konstant. Genau. Und wir reden über Keyboards und das mache ich natürlich gar nicht alleine, sondern ich habe den Sven dabei und den Fuka. Hallo ihr zwei. Ich müsste euch natürlich noch entmuten, dann hört man euch auch. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Diese noch Technik, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Und wir haben Besuch. Und zwar haben wir heute dabei Purox. Hi.
Hi, hi.
Sehr cool. Achso, das klang gerade kurz wie ein Schnaufen. Von wegen, oh, aber dann habe ich verstanden, dass es Applaus war. Okay.
Nein, das war, genau. Das Raunen der Massen.
Das Raunen der Massen. Sowas müsste man noch live einspielen können. Ja, wie geht's euch? Wir haben uns jetzt gefühlt 2 Monate nicht gehört, weil wir das letzte Mal mit der Mechanicon relativ früh die Episode gemacht haben. Und wie geht's euch? Geht's euch gut?
Ja. Ja, die Mechanicon ist doch erst 2 Wochen her, oder?
Gefühlt, ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ich wollte es gar nicht glauben, aber es gibt so ein Post-Mechanicon-Blues. So ein bisschen.
Ja.
Genau. Und das sind wir eigentlich gleich, glaube ich, schon direkt beim Hauptthema, und zwar Mechanicon. Anfang Oktober war die wunderbare Mechanicon Europas größtes Keyboard-Meetup. Und ich glaube, wir hatten alle ziemlich viel Spaß. Ist natürlich auch immer so der Punkt, um die Mechanicon so ein kleines bisschen Revue passieren zu lassen, weil man ja doch relativ viel Eindrücke bekommt. Ich würde mit dem ersten anfangen, zumal ich, hier sitzen 2 Menschen, die auch Talks gehalten haben. Und deswegen finde ich das, glaube ich, so am interessantesten. Aber bevor ihr über eure Talks redet, habt ihr andere Talks gesehen? Ich habe nicht einen einzigen gesehen.
Ja, ich habe einen anderen gesehen. Mhm. Bei mir, ich habe den Keycard Workshop gegeben. Da war davor noch ein Talk über, wie man von einem Keyboard Layout Editor Design einen Schematic und einen PCB relativ leicht sich zusammenklicken kann über so ein automatisiertes Tool. Genau, und weil der Vortrag und mein Workshop quasi ein Ding zusammen waren, habe ich den anderen Vortrag mit angehört.
Sehr
cool. Der war ganz cool, ja. Für wenn man Keyboards mit KLE macht, dann denke ich, ist es ganz praktisch, um mal ein erstes Design zu haben.
Sehr cool. Fuka, hast du andere Talks gesehen?
Leider nein. Ich habe mir das irgendwie vorgenommen, aber ich habe es aufgrund des ganzen Gequatsches und den vielen Sachen, die es zu sehen gab, nicht hinbekommen, einen weiteren Talk zu sehen.
Aber
ich
bringe jetzt mal
das Meme. Lüge, 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 Lüge. Doch, stimmt, ich war noch in irgendeinem weiteren Talk.
Sehr gut.
Kann mich aber nicht mehr dran erinnern, in
welchem. wie gut das Ink nicht da ist.
Achso, stimmt, der Ink-Talk habe ich gesehen. Ja, der war aber so wie der andere Talk quasi ja auch. Also das, nein, stimmt, der Ink-Talk habe ich gesehen als Support quasi. Aber auch da bin ich irgendwie 10 Minuten zu spät gekommen gefühlt.
Oh nein.
Stimmt.
Hast du die Talks angeschaut, Sven?
Den von Ink.
Den von Ink.
Der im Endeffekt ja die Kurzform war von seinem Videotalk, den ich mir mehrfach angeschaut habe. Deswegen war da jetzt nicht unbedingt so viel Neues zu sehen. Aber das war der einzige Talk. Das stimmt.
Okay, dann drehen wir das Ganze mal um. Wie war es denn für euch als Menschen, die Talks gehalten haben? Hat man gut für euch gesorgt?
Ja, wir wurden super besorgt. Es gab so schöne Preise am Ende als Dankeschön für, wenn man einen Talk gehalten hat.
Ich glaube, du hast richtig
einen abgestaubt. Schönen Preis.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, ich habe die wunderschöne Buchreihe Shift Happens bekommen. war da mit drin, mit ein paar anderen echt wilden Keywords auch. Es gab so diese moderne Data Hand, ich weiß nicht, wie sie heißt. Quasi so eine neu gemachte Data Hand war da auch mit drin. Die sah interessant aus.
Svalbard?
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Sehr gut.
Genau, noch ein paar andere Keywords, ja.
Genau, was noch drin war, war, glaube ich, eine Diverge 4. Und die hat der Christian von Urlaub im User Space, glaube ich, bekommen. Und wenn man den Podcast hört, dann hat er, glaube ich, die letzte Folge komplett drüber abgerotzt. Ich kann es nicht anders sagen, weil die Firmware ziemlich proprietär unterwegs ist und die Hersteller von dem Keyboard das nicht mehr bereitstellen. Die Firma ist pleite.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Und er kommt nicht mehr an diese Firmware ran. Also es muss ziemlich, ziemlich doof gelaufen sein. Genau. Aber coole Idee auf jeden Fall, dass die Speaker und SpeakerInnen da Sachen abstauben können. Finde ich cool. So ein kleiner Anreiz. Ganz, ganz nett. Und ich glaube, ja, Purox, du hast einfach den kompletten Hauptgewinn gezogen mit dem Buchband.
Ja, der Lars, der vor mir noch den Vortrag gehalten hat, der hat erst auch so ein bisschen drin rumgewühlt und dann ist ihm das Shift Happens so ein bisschen aus der Hand rausgefallen und er ist so, oh nein, lass es nicht am Boden fallen und dann fällt es am Boden und er ist, Mist, Mist. Und dann tut er es wieder rein und ich so, willst du das? Und er so, nee, und er so, meins.
Sehr gut. Ja, ich habe so ein bisschen die Menschen um dich rum beobachtet und die haben dann, das sind dann teilweise doch so die Augen hervorgetreten, also gesehen haben, was du da angebracht hast. War schon sehr, sehr cool. Sehr cool. Genau.
Nee, was freue ich mich unglaublich drüber, ja.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist wirklich, da kann man sich drüber freuen, auf jeden Fall. Gibt es das eigentlich noch zu kaufen auf dem regulären Markt oder war das die reine Kickstarter-Geschichte?
Ich weiß nicht, ob es nur ein Kickstarter war, aber mittlerweile ist es auf jeden Fall sold out.
Verdammt. Mist. Okay, naja.
Also vielleicht, wenn ihr das hört und dem Film noch was zu Weihnachten schenken wollt.
Ja.
Oder dem Sven.
Wir können uns das ja aufteilen.
Oder mir.
Oder dem Fuka, genau. Das könnt ihr da draußen entscheiden, wem ihr da was zu Weihnachten schenken wollt. Ich glaube, ich hatte vor ein, zwei Episoden gesagt, dass ich auch den M&T Pocket Reform nehmen würde. Das wäre auch kein Ding. Ich bin da bescheiden. Mir reicht da eins davon. Das ist vollkommen okay. Genau. Aber außerhalb von Buchbänden und Talks gab es natürlich auch jede Menge Keyboards. Und was ich ziemlich amüsant fand, ich bin ja mit Sven, glaube ich, von uns so aus der CCH-Riege, wir waren als Erste da, oder? Sven, ich glaube, vor uns war niemand
da. Ich glaube schon, also aus der Gang uns zumindest. Jetzt, aus unserem Klotz hier, ja.
Genau. Und wir hatten ja im Vorfeld auch schon besprochen, dass wir diesmal nicht wieder an den Rand gehen, sondern eher mittig. Und was da im Endeffekt bei rausgekommen ist, wir hatten quasi eine komplette Tischreihe voll mit, ich würde sagen, CCH-Umfeld. Und direkt hinter uns, die Tischreihe, war dann der Server, dessen Name nicht genannt wird. Komplett. Und da warst auch du, Purox, dabei. Ja. Genau, das war so eine wunderschöne Symbiose, würde ich da fast sagen. Das war sehr, sehr nett. Sehr angenehmes Klima. Genau. Und es gab natürlich jede Menge Keyboards. Und wie die letzten 2 Jahre auch, will ich von euch natürlich wissen, was eure Highlights waren. Wer möchte anfangen? Habt ihr absolute Highlights, wo ihr sagt, zum Glück habe ich das Ding jetzt endlich mal live gesehen, live in der Hand gehabt? Fällt euch da spontan?
Ja, als erstes, ich fange mal an. Als erstes, es gab Kuchen in Form eines Keyboards. Ja. Genau, jemand hat irgendwie einen Kuchen produziert, der ein Keyboard hat oder die Form, Aussehen und die Haptik eines Keyboards hatte. Was gab es sonst noch? Ich glaube, das Spannendste für mich oder das am schönsten zu sehende war, waren die DS-Keycaps auf den ULP-Switches, die Porox gebaut hat. Die tippen sich schon unglaublich gut und angenehm. Da war ich irgendwie sofort verliebt und muss das unbedingt auch möglichst bald und schnell haben.
Dankeschön.
Ansonsten, was habe ich noch gesehen? Ich habe das erste Mal irgendwie eine Data Hand in den Fingern gehabt und habe festgestellt, einerseits sind das zu viele Tasten, weil das sind ja quasi 5 pro Finger und das ist irgendwie schon eine Nummer zu viel, plus Daumen. Und meine Hand passt da nicht so richtig rein. Das glaube ich nicht für mich.
Also ganz kurz, wir reden wieder von diesem Svalbard, oder?
Ich glaube ja.
Was so?
3D-gedruckten Data-Hand-ähnlichen Ding. Genau.
Ja.
Dann ist mir aufgefallen, Hauptsache oder hauptsächlich auch bei Sven, wie schön Drucks auf Gehäusen doch mit einem holographischen Druckbett aussehen können. Das fand ich irgendwie sehr nice in verschiedensten Formen und Farben. Das ist ein Gimmick, wo ich mich, glaube ich, auch nochmal irgendwie mit rein beschäftigen möchte. Dann habe ich einen Shop gesehen, der heißt Kamo Keyboards, K-A-M-O. Die haben Korns im Angebot und verkaufen dazu Straps, um sie sich ans Bein zu binden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fand ich lustig. Dieses Wearing-Problem mit den 17 Tasten, ich habe den Namen von dem Keyboard vergessen, fand ich ein lustiges Gimmick.
Ja, the squares in a square, ja.
Genau, dieses 17 squares in a 17 squares in a square. Das Keyboard hatte irgendeinen Namen, das Problem hatte auch irgendeinen Namen, auf das es geht, aber es war eine sehr weirde Anordnung von Tasten, die auch dieses mathematische Problem von, wie packt man irgendwie maximal ideal 17 Quadrate gleicher Größe in ein größeres Quadrat.
Und Juno hat es gemacht, oder?
Ich glaube, ja.
Das ist sogar gut möglich. Es wurde auf dem Mechanicon Discord, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen, inklusive YouTube-Videos, die das ganze Problem bzw. die Problemlösung hinter dem Ganzen wirklich ausführlich erklären. Das ist ziemlich, ziemlich abgefahren. Das packe ich auch mit in die Shownotes. Das ist ziemlich spannend.
Genau. Dann gab es neben der Krönung des Stößels jetzt auch Cherry Nipple Switches. In der sehr passenden Hautfarben Pink, also weiße Menschen Hautfarben Pink gehalten waren. Ja, weiß ich nicht so richtig. Dazu gab es aber auch das Cherry Ultra Heavy Keyboard, ein 25 Kilogramm schwerer aus Stahl gefräster Klotz, in den sie irgendwie aus Spaß hatten. Sie wollten mal das schwerste Keyboard bauen, gefühlt.
Hatten die auf der CCH-Con das nicht auch schon dabei?
Oh, war das da dabei?
Dass sie ein bisschen drüber gesprochen haben. Zumindest. Ich weiß nicht, ob es da war.
Ich glaube, sie hatten es nicht da. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber sehr, ja. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, wo ich auch drüber gestolpert bin, ist Dock Factory. Die produzieren auch bedruckte und belaserte Custom Switches. Da könnte man mal die Nase reinhalten, wenn man irgendwie Custom Designs machen will, auch in bunt und irgendwie ein bisschen breiteres Angebot noch. Und ansonsten ist mir aufgefallen, Glas ist das neue Beton scheinbar. Menschen bauen jetzt irgendwie Keyboard Cases aus Glas, die dann irgendwie schön geschliffen und mit irgendwelchen Lichtbrechungsgeschichten da nochmal irgendwie besonders lustig und cool aussehen. Das war schon ganz geil. Ja, das war so grob meine Liste an Sehenswürdigkeiten, die ich hatte.
Sehr cool.
Und gehen wir weiter.
Ich bin leider gar nicht so rumgekommen, weil ich recht viel bei meinen Keyboards gebunden war, haben mich immer wieder Leute angesprochen, was natürlich auch super schön ist. Ich habe noch ein bisschen was zu dem Schokoladenkuchen-Keyboard, weil das fand ich auch cool, das habe ich dann auch gesehen und habe es fotografiert. Die haben geschrieben, das ist das Bauer Light Maker's Mold. Die Keycaps sind Smooth Milk Chocolate, die Switches sind MX Brown Chocolate und die Plate war White Chocolate with Oreo. Please clean your hands before taking apart.
Ja. Sehr cool.
Okay, gut. Ja.
Specs ganz wichtig, natürlich.
Ja.
Sehr cool.
Genau, was ich dann noch fotografiert habe oder was mir noch aufgefallen war so Keyboards aus Holz und mit Quarzen und Metall-Keycaps obendrauf. Auf der Zahlenreihe in dem Fall. Das war das Toda 68 mit Homemade Keycaps und Sleeve, ja. Das Katana 60 fand ich auch ganz schön, weil es auch so ein ganz nettes Holzgehäuse hatte, was so ein bisschen in so einem japanischen Style war.
Mhm.
Und dann noch ein Contra, was auch so ein Holzkeyboard war. Und ein wildes Lego-Board gab's. Mhm. Was nicht dieses Standard-Lego war, sondern wo die Keycaps auch aussahen, als wären sie aus Lego. Oder zumindest Lego drunter hatten und dann so eine kleine Plastikcap obendrauf, für die beschriftet war.
Sehr cool. Noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Magst du Holz als Material für Keyboards?
Weiß ich nicht. Ich habe noch nie auf einem Holz-Keyboard getippt. Ich habe die nur gesehen und habe mir gedacht, die schauen schön aus. Mhm. Selber habe ich keine Holzkeyboards hier.
Ich bin so bei Holz immer so zwiegespalten. Einerseits, ja, wie du sagst, es passt, glaube ich, zu der ganzen japanischen Optik, wenn man da so mit Bambus arbeitet und ähnlichem. Aber, also die Haptik von Holz ist toll, aber ich glaube, ich wollte sie nicht bei einem Keyboard haben. Da wäre es so gar nicht meins. Es gab doch auch diesen polnischen Shop, der für die, oh, jetzt muss ich überlegen, für die Ergodocs Bambus-Cases anbietet. Wie heißen die denn? Falbertech? Sind das
richtig?
Die? Das war einer der Shops, auf die man so relativ...
Wobei 42 Keeps hatte er nicht auch?
Hier gab es nicht, die 42 Keeps hatten ein Case für die Lumberjack, meine ich.
Ah ja, da aus bietet Holz. Sich Holz natürlich an. Ja,
definitiv, also da muss fast Holz sein, das ist richtig. Aber sonst...
Und es gab für die Ergodocs,
ja.
Gab es nicht zumindest Handauflagen aus Holz oder so auch?
Sowas, glaube ich. Ich muss jetzt.
Das auch, aber was du meinst, ist Falbertech, ja, die bezeichnen sich ja auch selber laut Dr. Go dann im Subtitle als Expert in Wooden Split Mechanical Keyboards and dann wird es abgebrochen, mehr kann ich nicht sagen.
Okay. Ja, ich bin jetzt auch gerade auf der Seite, aber ja, das waren genau die.
Accessoires.
Genau. Genau.
Die M100 ist auch aus Holz, oder? Die gab es mit verschiedenen Holztypen, mit so Walnussholz und
Das ist möglich, ja, das stimmt.
Ja.
Aber ja, also Geschmackssache, keine Frage, aber meins wäre es, glaube ich, nicht. Ich mag da das Holz nicht mein präferiertes Material.
Ja, macht die Keyboards auch zu hoch. Da muss man ja einen Case haben.
Ja, wenn du jetzt Richtung Eiche gehst, richtiges Hartholz, dann kriegst du das bestimmt auch dünner hin und kleiner.
Ja. Aber dünner als kein Case? Ja.
Ja. Okay, gut. Schaut mal. Okay. Habt ihr, oder hast du sonst noch Sachen gefunden, die dir gefallen haben?
Ich bin leider echt viel zu wenig rumgekommen. Ich hatte noch nette Gespräche mit den Leuten von Cherry zu ULP-Caps und ULP-Switches, aber ich denke, da werden wir nachher noch drüber sprechen.
Ich denke auch zu Cherry, das machen wir nochmal separat. Da gibt es nämlich noch einige Sachen, die wir auch hier noch ankündigen können. Sven, hast du Highlights von der Mechanicon?
Nicht so viel, muss ich leider Gottes gestehen. Also ich bin noch nicht so viel rumgekommen, mal wieder. Ich habe mir diesmal vorgenommen, hey, du Augen zu und durch, du tippst auch mal auf einem seltsamen 60-75% Board und Rose Dagger, aber Hauptsache du probierst mal Switche. Kam ich dann wieder nicht zu. Wahrscheinlich haben mir diese zylindrischen Keycaps einfach abgehalten. Aber schlussendlich, wovon ich sehr begeistert war, auch an dieser Stelle schöne Grüße an Dino, war sein El Chibre. Das fand ich sehr schön. Dieses middle-tented Chiffre-Verschnitt-Dings-Kirchens in diesem geschraubten Case. Das war echt schön. Was er da damit hatte, in verschiedenen Iterationen.
Sehr gut. Ja,
ansonsten natürlich ULP, weil ich muss endlich mal die Zeit finden, hier ULP zu bauen. Aber das war so mit das Highlight, was ich hatte.
Sehr gut. Ja, ich fand auf jeden Fall, dass mit den 60%+ an Keyboards war dieses Mal, glaube ich, deutlich mehr gefühlt. Und da muss ich ja auch sagen, da bin ich so gar nicht drin. Ist gar nicht so mein Ding. Deswegen, ich bin da auch eher so bei diesen kleinen, lustigen Keyboards, die dann doch mal irgendwie so ein bisschen Konvention brechen. Sah natürlich alle schick aus, die Bank, durch die Bank weg. Alle, ich glaube, ich habe kein Keyboard gefunden, was irgendwie annähernd, wo man sagt so, langweilig, sondern die waren alle mit Herzblut gebaut. Alles wunderschöne Keyboards, aber eben so überhaupt nicht mehr mein Profil, beziehungsweise meine Art von Keyboard. Das Wahlboard fand ich auch mal spannend, mal live gesehen zu haben. Geht's mir aber ähnlich wie Fuka. Ich fand das auch so ein bisschen Overkill an Tasten. Hab mal kurz probiert, darauf zu tippen. Fand's anstrengend. Ist aber, glaube ich, auch dem geschuldet, dass es schlicht und ergreifend auf ein anderes Bedienkonzept ist als ein reguläres Keyboard, würde ich sagen. Aber spannend. Spannend.
Das gibt sich einigermaßen. Muss einfach ein paar Minuten, also eine halbe Stunde, dann hat sich das gegeben. Ist ein bisschen schwierig, sich da dran zu gewöhnen, dieses oben, unten, links, rechts, jeweils mit dem Finger. Ich finde auch immer links, rechts ein bisschen schwierig, weil der Finger dafür nicht ausgelegt ist, einfach zur Seite zu gehen. Aber ansonsten ist das eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ich fand es aber auf jeden Fall lustig, weil du gerade sagtest, ne, sehr viele 60% und so. Ich fand es ganz lustig, dass irgendwie eigentlich, wenn ich das nicht jetzt ganz falsch gesehen habe, dass fast alle, kleiner 60% irgendwie in den zwei Tischreihen waren, in denen wir standen. Ja. Da gab es noch vereinzelt so ein, zwei Boards, die irgendwo verteilt waren, aber ansonsten
ja,
alles an der einen Stelle.
Das stimmt, das ist richtig. Alles unter 60% war ziemlich mittig verteilt. Das ist richtig, das stimmt. Genau. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Swalboard. Ich meine, man braucht doch diese Seitwärtsbewegung, braucht man doch gar nicht, oder?
Nee, wenn dir drei Tasten reichen pro Finger, wie es ja normal auf einem,
das, genau, ich wollte gerade sagen,
kleinen Board ist.
Keine Ahnung. Gut, Zip-Zip hat nochmal weniger, aber wenn du mit vier Rows im Prinzip auskommst für die Buchstaben, dann halt jeweils noch einen Buchstaben auf Combo legst, dann brauchst du nur die Hoch- und Runterbewegung.
Wenn, ja. Das ist eben die Frage.
Das Swalboard ist Open Source.
Mit drei Fingern alles machen.
Ja, jetzt fangen wir mal klein an.
Wenn du 3x5 hast, du jetzt ein 5x3. Ja.
Genau, stimmt. Ja. Aber das Swalboard ist Open Source, oder? Das ist komplett selber druckbar alles.
Es ist selber druckbar, aber ich glaube, irgendwas war, also du kriegst es, ist nicht Open Source.
Es Warum war nicht prangert das an?
Open Source. Ja, frag mich doch nicht. Aber das Thema hatten wir doch schon vor mehreren Folgen.
Das kann sein.
Also du musst irgendwas kaufen, du kriegst es nicht gebaut, gekauft. Ich weiß es nicht, wir müssen jetzt mal genauer nachgucken oder wir müssen die andere Dings verlinken. Du kannst auf jeden Fall gebaut kaufen, dann sind wir bei Pi mal Daumen so ab 930 Euro aufwärts. Bei zwei Pointern, sagen wir ohne Trackball sind wir bei 710, mit einem Trackball 820, mit zwei Trackballs 930 aufwärts. Aber dafür kannst du dann wirklich auch, kriegst du das ganze Maß angepasst, ne? Also du gibst dann wirklich deine Daten von deiner Hand ein, Breite, wie viel du dich mit den Fingern bewegen kannst und all sowas. Und dann wird das entsprechend dann auch gedruckt und konfiguriert. Und das ist dann ja auch Qualitätsdruck. Ne? Also.
Ja,
natürlich. Aber genau braucht man zwei Trackballs?
Weiß ich nicht.
Links, rechts und hoch
runter. Haben ist besser als brauchen? Keine Ahnung. Den einen benutzt du zum Tracken, den anderen benutzt du als Scrollwheel vielleicht.
Mhm, okay. Ja.
Ich finde es da eher schwieriger, die Position, aber.
Ja.
Weil das ist ja genau unter der Handfläche schlussendlich so ein bisschen. Aber du
Sie
kannst
Variante,
auch.
Sie haben eine Variante mit einem Trackpoint.
Genau, du kannst auch einen Trackpoint oder ein Touchpad auch nehmen.
Wenn Sie den Trackpoint dann jetzt einfach unter den Mittelfinger gebaut hätten. Also in der Position, wo du die Finger eh hast, da eingerastet. Weil du musst den Finger ja hochnehmen aus diesem Tastenrahmenkasten raus. Und ja, weiß ich nicht. Das glaube ich so.
Also ich finde die Position wirklich generell schwierig. Ich hätte den dann, glaube ich, mehr. Also ich würde, glaube ich, den Trackball dann eher mit dem Daumen bedienen und den Trackpoint würde ich gar nicht wollen. Ich verstehe, Trackpoint ist nicht schlecht, aber den hätte ich dann eher an anderer Stelle gebaut, da das auch mit dem Daumen bedienbarer ist. Aber nicht, dass du den Finger da rausnimmst und dann irgendwie hier so, nee. Da breche ich mir alle Finger. Das ist nicht.
Man könnte den Trackpoint direkt unter den Zeigefinger bauen.
Oder daneben.
Ja, aber selbst
könntest ihn auch links daneben, da musst du ihn auch rausheben, ja, aber. Deswegen
finde ich. Die Taste, die nach links geht am Zeigefinger. Dass man den Zeigefinger nach links bewegt und dann da den
Trackpoint. Zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit. Also noch viel Möglichkeiten nach oben, sagen wir es mal so. Also ich finde auch, dass der Daumen zu viel in Beanspruchung ist.
Ja, stimmt, das sind ja auch nochmal fünf Tasten, oder?
Fünf Tasten.
Vier, fünf.
Nee, das war mehr als fünf, glaube ich, oder? Lass mich mal ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Doch, sind 5. Nee, 6, wenn ich mich recht erinnere, weil die Taste, die unterhalb ist, unterhalb des Daums, ist sogar mit zwei Auslösern. Einmal mit dem oberen, einmal mit dem unteren Teil des Daums. wenn ich mich recht erinnere, als ich sie unter der Hand hatte.
Ja, stimmt, du kannst irgendwie vorne Meetup hinten drücken oder so, ja.
Das heißt, du hast da sogar 6 Auslöser. Verrückt.
Wollen wir die ganzen Tasten?
4. Genau. Ja, aber sonst, ja, viele Keyboards, die man so schon mal gesehen hat, wo es mich jetzt nicht so unbedingt gereizt hat, sie mal anzufassen. Das Wahlbord, wie gesagt, das hat so ein kleines bisschen eine Ausnahme gemacht. Ja, alle wunderschön, alle super, aber ich bin auch relativ wenig rumgekommen, habe dann nur so 1-2 Sachen gesehen. Das Cherry Keyboard zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich war, glaube ich, nicht ein einziges Mal bei Cherry. Oder allgemein bei Vendors. Ich war nie bei irgendwelchen Vendors. Habt ihr es zu Händlern geschafft?
Ja, natürlich. Ja, bei Jakob mal Hallo gesagt am Ende, aber sonst, ja.
Also ich habe mir, aber da kommen wir gleich noch zu, ich habe mir irgendwie versucht, zur Aufgabe zu machen, die miteinander in Kontakt zu bringen. was dann dafür gesorgt hat, dass ich da ständig irgendwo rumstand. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu.
Es gibt, glaube ich, ein Foto. Irgendwo habe ich eins gesehen, wo ihr zu dritt auch da steht. Also Jakob, Fuka, du und der lustige Cherry-Typ. Und wild am Diskutieren seid. Und ich musste sehr lachen, als ich dieses Foto gesehen habe. Das war sehr, sehr amüsant. Genau.
Der Joachim von Cherry?
Ja. Ich kenne ihn als Jay.
Ja.
Ja, alles klar. Genau. Dann mit ihm war das, glaube ich, das Foto. Ja, das könnte sein. Genau, mit ihm habe ich dann auch draußen nochmal relativ ausführlich gesprochen über gerade solche coolen Projekte wie Focus Manhattan, allgemein was mit den Cherry Ultra Low Profile Switches gerade passiert. Und er hat lustigerweise auch hier im Podcast gehört, dass wir uns ziemlich drüber aufgeregt haben, dass die wohl eingestellt werden und muss da wohl intern auch mit den Leuten geredet haben, was denn das alles soll. Und es gab da so einen interessanten Cherry-intern Drive, würde ich es mal nennen. Genau, von daher.
Wir haben Einfluss auf die Szene.
Wir haben Einfluss, ja. Sehr cool. Ja. Genau, weil im Rahmen der Mechanicon haben wir uns auch überlegt, Focus Manhattan, ja, erfreut sich ja dann doch einiger Beliebtheit, was man so merkt auf Meetups, wenn die da mal irgendwo rumliegt, kriegen Leute auch ganz, ganz große Augen, wenn die sehen, wie flach ein Keyboard sein kann. Und haben uns mal gedacht, wir starten einfach mal einen Interest-Check für das Ganze, für eine Pre-Build Manhattan. Ist natürlich noch so ein bisschen abhängig von diversen Faktoren, unter anderem die Cherry Ultra Low Profile Switches und die Möglichkeit, das Ganze auch wirklich als Pre-Build anbieten zu können, weil das natürlich ein Riesenhaufen Arbeit ist. Aber der Interest-Check läuft noch, deswegen Fuka, ganz kurze interne Notiz, deswegen habe ich auch noch nicht weiter drüber mit dir geredet. Ich wollte ihn noch laufen lassen, auf jeden Fall bis zur heutigen Episode und bis die draußen ist, die Leute nochmal Zeit haben, sich da einzutragen. Und wenn wir da mal so ein paar Leute zusammen haben, dann können wir mal schauen, was wir daraus machen können. Wer dann im Endeffekt noch involviert sein wird, ob das Cherry ist oder ob das der Online-Shop mit K am Anfang und Eep Supply am Ende ist, wird sich zeigen, aber wir starten da auf jeden Fall was. Genau. Das war mal so als kleine Ankündigung. Der Link selber zum Interest-Check für die Pre-Built Manhattan, den packe ich in die Shownotes. Genau. Und eventuell, weiß ich nicht, Purox, machen wir Kooperation? Ich habe gehört, du kannst coole Keycaps bauen dafür.
Ja. Also, da müssen wir nochmal die Lizenzen schauen, weil ich habe hauptsächlich einfach die Keycaps von Pseudoku, also die DES, die Chicago Steno und die Subliminal Contradiction genommen, unten abgeschnitten und den DES-Mount von Cherry reingebaut.
Ah, okay.
Dann, wenn das die Lizenzen von Pseudoku hergeben, könnte man die verkaufen. Wenn nicht, wahrscheinlich nicht gewinnbringend, ja, falls sie non-commercial sind.
Prinzipiell erstmal. Der Gewinn steht zumindest mal nicht im Vordergrund bei dem Interest-Check und bei dem Group-Buy dann später. Ich weiß nicht, zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, Fuka sagt, wenn es bei dir anders ist, wenn du reich werden
möchtest. Nee, gar nicht.
Mit der Manhattan, dann möchte ich ja nichts Falsches
erzählen. Ich freue mich, wenn die irgendwie Menschen in die Finger kriegen, aber kommerzielle Interesse habe ich da überhaupt nicht dran. Am Ende muss noch jemand Support machen, also habe ich überhaupt keinen Bock.
Also die Chicago Steno haben eine GPL-Lizenz. Also könnten wir Commercial Use machen. Und ich denke, die wären wahrscheinlich auch die coolsten, weil die sind am low-profilesten. Die sind die flachsten.
Sehr cool, sehr cool. Ja, cool, da kriegen wir was
auf. Und wollen wir auch bei den DES-Keycaps von, was, 4 mm Höhe oder so reden?
Ja, die sind nicht viel höher. Also, wenn man sich die anschaut, also viel Platz ist da nicht mehr. Ja. Sie haben halt eine schönere Krümmung liegen, deswegen ein bisschen netter in der Hand, finde ich.
Ja, definitiv.
Aber viel flacher wird es auch nicht.
Was, die DES oder CS?
Die DES.
Okay.
Also ich habe die schon, als ich die zusammen mit Till ein bisschen gemacht habe, sind wir schon relativ nah an das Minimum gegangen, was geht.
Sehr cool.
Bis auf den Fakt, dass das Minimum vielleicht ein bisschen zu viel Minimum war.
Jep, da war vielleicht einmal ein bisschen zu viel theoretische Physikerin-Idee mit drin. Auch solange das in OpenSCAD noch zusammengehalten ist, dann muss das druckbar sein. Nee, es gibt Toleranzen. Sachen produzieren ist nicht trivial.
Ja, sehr gut.
Genau, JLC beschwert sich, wenn Sachen dünner als ein Millimeter sind. Ich glaube, das war an der Stelle so ungefähr ein Zehntel Millimeter dick. Ist kein Wunder, dass da mindestens ein Drittel Ausschuss dabei war.
Oh wow, verrückt. Zählt das dann als Shine-Through, oder?
Ja.
Das kannst du LEDs
drunter. Ja, stimmt, da könnten wir noch LEDs drunter machen und dann ist das mit Absicht.
Ja. Als Feature verkaufen, natürlich. Ja, ich weiß nicht, Fuka, was kam raus bei Cherry? Gibt's Sachen, die du erzählen kannst und darfst?
Ja, gibt es. Also, was passiert ist, ist, wie du gerade eben schon gesagt hast, unser Kommentar im Podcast dazu hat dann intern erstmal ein bisschen für Furore gesorgt. und ich habe dann, wie gerade schon gesagt, die Mechanikon genutzt, da halt so ein bisschen aufzuräumen und irgendwie auch versucht, Leute irgendwie zusammen an einen Tisch zu bringen, die sich scheinbar schon eh kannten. Auch. Und ja, Keep Supply hatte ja irgendwie auch mal angefragt, angeboten, angefangen, mit mir zusammen irgendwie die Manhattan vielleicht produzieren, verkaufen zu wollen. Das gibt es ja immer noch irgendwie als Option, vielleicht auch für diesen Interest-Check am Ende. Mittlerweile gibt es da wieder mehr Optionen aufgrund der Gespräche, die auf dem Mechanikon stattgefunden haben. Weil auch Cherry scheinbar noch irgendwo Platinenproduktionsressourcen hat, die man dafür vielleicht hernehmen könnte. Mal gucken, was sich da so die Zeit ergibt. Aber das Erste, was passiert ist, was ich schon mal super erfreulich fand, ist, man kann ULP-Keycaps jetzt für weniger als 1,50 Euro das Stück bei Keep Supply im Shop kaufen.
Switches meinst du?
Switches. Es wird mir jedes Mal immer wieder. Danke.
Keycaps genau. Kommen vielleicht auch demnächst.
Oh, das wäre schön. Genau, die haben einfach mal irgendwie 1, 2, 3 Reels gekauft und bieten die jetzt in ihrem Shop an, ohne dass man dafür reichelt Geld in den Rachen werfen muss. Das macht die Situation, glaube ich, schon mal ein bisschen entspannter. Und macht dann also auch Möglichkeiten, irgendwie auf Sachen produzieren zu lassen, ohne dass man irgendwie Reels in 10er Kartons oder 100er Kartons irgendwie nach China schicken muss. Genau. Dann gab es noch Gespräche mit GMK, weil die irgendwie oder mir zu Ohren gekommen ist, dass die auch ULP-Keycaps haben. Einfache flache Keycaps, voll durchgefärbt, beziehungsweise aus dem jeweiligen gefärbten Vollplastik. Die haben mir Samples zukommen lassen, die liegen gerade noch, die sind irgendwie gestern, vorgestern hier aufgeschlagen. Die liegen gerade bei mir im Schreibtisch, die werde ich demnächst mal testen. Vielleicht kriegt man auch die verkauft. Die haben nicht diese Nase, die irgendwie den ULP-Switch schöner klingen lassen. Ich habe die Befürchtung, dass sie vielleicht deswegen so ein bisschen sind wie auch die Keil-Variante und sie so ein bisschen scheppern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber wenn das Feedback ist, dann ist das Feedback, was da am Ende ankommt. Mal gucken, was draus wird.
Sonst, ich habe auch ein bisschen mit Jay noch gesprochen und er hat zu mir auch gemeint, dass wenn genug Interesse da ist, könnte man auch von Cherry direkt Keycaps bekommen.
Genau, die haben irgendwie auch Keycaps halt in so großen, das ist dann irgendwie wahrscheinlich so ein Full-Size-Set irgendwie im Angebot.
Wahrscheinlich.
Dann transparent und dann lackiert. Was vielleicht auch nochmal spannende Effekte aufmacht, wenn man die dann wieder unter einen Laser legt und da die Beschriftung rauslasert. Den Lack oben drauf weglasern könnte. Aber ja, vielleicht kriegt man das gerade so ein bisschen mehr in die Shops reingedrückt. Was ja im Endeffekt auch das Thema meines Talks auf der Mechanikon war, dass dieser ganze Kreislauf von die Designer sagen, ja, wir bauen da irgendwie keine Boards für, weil wir kriegen die Teile nicht, und die Hersteller sagen, wir verkaufen die Teile nicht, weil wir kriegen da ja keine Designer für. Und die Shops sagen, wir nehmen das nicht ins Sortiment, weil niemand irgendwie dafür was designt und wir das Zeug nicht rankriegen. Ich glaube, mit diesen Gesprächen habe ich es zumindest so ein bisschen geschafft, bilde ich mir ein, diesen Kreislauf zu unterbrechen und die mal so ein bisschen an den Tisch zu holen.
Ja. Und vielleicht auch diese Abbiegespur aus dem Kreis raus Richtung TK-Switches, genau, die so scheppern und so unerträglich sind, zu unterbrechen. Weil echt viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die auch ULP-Boards designen, die meinen, hä, Cherry-Switches, kann man die kaufen?
Ja, genau.
Und dann, wenn man sagt, ja doch, die gibt's jetzt und dann so, ja, und die fühlen sich auch geiler an, ah, aber die sind so schwer. Ja, doch, die sind mir zu schwer. Nee. Und dann so, genau, ja, wenn wir mehr Nachfrage nach den 45-Gramm-Switchen machen, dann wird's die wahrscheinlich auch geben.
Ja. Genau, ich habe mich auch noch so ein bisschen mit der Dame dort für das Marketing unterhalten und Social Media Auftritte. Und habe auch da versucht, nochmal die Idee so ein bisschen zu streuen, zu sagen, ja, keine Ahnung, euch geht's offensichtlich gerade nicht so gut als Firma. Vielleicht ist dieses Gaming-Ding mit den Switches, die ihr da im Angebot habt, nicht so das Nonplusultra oder vielleicht nicht das Einzige, worauf ihr euch konzentrieren solltet, ausruhen solltet. Und auch die war für die Einsicht und die Argumentation und den Einblick in, was macht Community da, ganz dankbar und hat das gut aufgenommen. Und mal gucken, vielleicht bewegt sich da intern was, dass man da vielleicht mal auch eine Stückzahl anbietet und wenn da irgendein Shop um die Ecke kommt und nachfragt, man den nicht sagt, ja, kauf doch mal hierfür irgendwie mal einen vierstelligen Betrag, fünfstelligen Betrag erstmal irgendwie Switches auf Vorrat, sondern du kriegst eine Rolle von uns und
ja, ich glaube auch, dass ihr da doch die eine oder andere Brücke wirklich geschlagen habt, denke ich mal, würde ich behaupten. Da Cherry hier zuhört, berichtigt uns, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, da sind irgendwie Connections entstanden, die ziemlich spannend sind, auch für die Zukunft. Und ja, also wie ihr sagt, also ich glaube, Cherry darf sich da nicht drauf ausruhen, auf diesem ganzen Gaming-Markt und auf den Default-Switches, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es sind ja im Prinzip so diese Standard-Switches, die du überall bekommst, ausruhen, weil ja, der Markt schläft nicht und ich glaube, gerade für Switches gibt es halt einen riesen Markt an anderen Produzenten, die auch detaillierter auf Switches eingehen, als Cherry das tut. Das hätte ich sagen, weil Cherry selber hat ja auch Prototypen dabei gehabt von Switches, die jetzt, glaube ich, schon im Verkauf sind. Und da muss ich sagen, so, ich weiß den Namen leider nicht, sind sie qualitativ besser geworden als die Default Red, Black, Blue, wie sie auch alle heißen, Cherry Switches, sondern gehen da wirklich mal so ein bisschen, haben mit Sicherheit auch Feedback gehört von Menschen, die Keyboards ein bisschen mehr benutzen als nur als Eingabegerät und haben da schon so ein kleines bisschen drauf gehört. Und ich glaube, wenn Cherry den Weg weitergeht in die Richtung, dann ist das schon auf jeden Fall der richtige Weg. Ganz klar. Und ich glaube, ihr habt da wirklich auch Brücken geschlagen in diese ganze, sagt man da, Indie-Szene wahrscheinlich, oder? Die Independent-Szene ohne so diese DIY-Designer-Szene. Genau. Und die ist zwar klein, aber die hat einen großen Hebel, würde ich sagen. Und da kommt dann schon viel, viel Einfluss raus. Ist auf jeden Fall wichtig, was ihr da gemacht habt und ein guter Weg. Finde ich cool. Sehr cool. Ja.
Jetzt möchte ich gerne bitte diesen Einfluss auch bei GMK haben.
Ja, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen.
Mal gucken, ja. Entschuldigung, Sven.
Ich habe nämlich mit denen gesprochen. Und da weiß eine Hand nicht, was die andere antwortet. Das war ganz schlimm.
Und sie wollen dein Lieblings-Keycap-Profil nicht drucken. Oder pressen.
Richtig. Ich hab mal wieder gemeckert, ne? Wer mich kennt, der weiß, ich mag MTNew und MTNew hat kein Type-Kit mehr und das riecht mich auf. Mit der Begründung war es ja, wir haben das Type-Kit nicht verkauft. Ja gut, kannst du nicht verkaufen, wenn Basekit ausverkauft ist. Oder Basekit war noch da, aber Type-Kit war ausverkauft. Ja Leute, so klappt das nicht, ne? Die Argumentation habe ich auch wieder gebracht, dass das so nicht passt. Resultat war, der eine sagte mir, ich soll mich an den Designer wenden, der ist schuld, weil der entscheidet das. Und der andere sagte mir, ja, ich muss mal gucken, ich red mal mit der Abteilung, ich muss mal schauen. Wäre mir auch neu, dass jetzt irgendwie der Designer entscheidet, welche Kittings kommen. Oder welche geprintet werden. Also, ja. Ich war genervt. Aber gut.
Ja, aber.
Zumindest OLP-Switches haben sie rausgerückt. Keycaps. Keycaps.
Okay.
Ja. Sehr gut. Ja. Also ich halte hier kurz in die Kamera.
Schaut genau aus wie Klemmbausteine.
Ja, es ist auch genau der gleiche Farbton. Also sie haben mir so eine Packung bunt gemischtes zugeschickt. Es gibt auch noch eine Packung schwarz. Und das sind so rot-knalliges, blau-knalliges, gelb, grün, weiß, blau drin.
Also neues Lego.
Wirklich eins zu eins die Lego-Basisfarben. Klemmbaustein-Basisfarben. Ne?
Genau, wir wollen nicht abgemahnt werden.
Ja.
Boah, ich muss wieder piepen. Oh nein.
Ja. Oh. Du bist der Held der Keyboards.
Das sind andere. Das bin zum Glück nicht ich. Genau. Ja, aber spannende Fügungen auf der Mechanicon. Ich habe was gewonnen. Habt ihr was gewonnen? Bei dem Raffle?
Nein.
Ich habe Switches von Keep Supply gewonnen. Aber jetzt frag mich mal welche. Ich weiß es nicht mehr.
Warte, kann ich dir sagen?
Ja, gern.
Goji Reserve. Du hast mir nämlich ein Päckchen abgegeben.
Ja, mir auch.
Ja, natürlich. Wird aufgeteilt.
Und ich muss sagen,
ich brauche nur 36. Was will ich denn mit 90 Switches?
Zwei Keyboards bauen.
Ja, ne? Da kann ich drei Keyboards bauen mit.
Oh. Aber ich muss sagen, dafür, dass die nicht Silent Tactile, sondern Light Tactile sind, sind die sehr, sehr leise.
Das ist richtig. Und die fühlen sich auch unfassbar angenehm an. Aber ich finde sie trotzdem ein bisschen schwer. Da bin ich aktuell Leichteres gewohnt. Aber fand ich toll. Ich habe was gewonnen. Ich habe noch nie was gewonnen. Das hat mich gefreut.
Fuka, wir haben eine Frage im Chat. Welches Material waren die GMK ULP Caps?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß da auch nichts drüber, außer dass es raffelt. Fühlt sich an wie ABS. Hm. Aber ich habe keinerlei Specs, Infos oder irgendwas dazu.
Hm. Vielleicht finden wir das raus und reichen das nach. Oder auch nicht.
Ja.
Genau.
Ja, wird auf jeden Fall eine der Rückfragen, Feedback-Geschichten sein. Nehme ich mit.
Sehr cool. Ja, Mechanicon. Was ich überraschend fand, da habe ich ein kleines bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Es waren deutlich weniger Vendors da als letztes Jahr. Obwohl die allgemeine Sponsorliste, glaube ich, anderthalb mal so viel war wie letztes Jahr. Das fand ich ein bisschen verwirrend, dass so viel oder so wenig Vendors da waren. Wie habt ihr das empfunden? Habt ihr darauf überhaupt geachtet?
Kam mir gar nicht so vor. Also bis auf einen, den ich nicht gesehen habe, der auch nicht da war.
Nicht?
Mir ist nur beim Raffle aufgefallen, dass sie öfters gesagt haben, das hier wird gesponsert von Sponsor X, aber die sind nicht hier.
Also ich hatte das Gefühl, dass der Vorraum dieser lange Glasschlauch vorne bei weitem nicht so voll war wie letztes Jahr. Und die Stimmt. meisten dann reingegangen sind direkt mit in die Ausstellung. Was natürlich auch der angenehmere Platz ist, wenn man da direkt mit mitten im Getümmel ist. Und es war draußen relativ leer. Also es waren viele, viele leere Tische. Aber gut. Solange gesponsert wird, ist es auch vollkommen okay. Dann trägt sie die Mechanicon auch. Genau.
Ja, und ich glaub, was für ein paar Leute,
Nee, alles gut.
Für ein paar Leute war es auch ganz schön. Die hatten dann draußen so ein bisschen mehr so eine Low-Stim-Area, wo es nicht so laut war, wo nicht so viel los war, Stimmt. wo sie trotzdem ihre Keyboards ausstellen konnte.
Stimmt. Ja. Ich habe dann auch mal irgendwann eine Gruppe sitzen gesehen, die dann mit Laptops da saß und irgendwas gemacht hat. Das fand ich auch sehr cool. Ja. Ich dachte so, ja, das ist irgendwie alles doch so ein bisschen Chaos näher als gedacht. Ja. Fand ich witzig, fand ich cool. Das war schon sehr nett. Genau. Ansonsten, es waren viel, viel mehr Besucher da als letztes Jahr. Besucher und BesucherInnen. Das fand ich abgefahren. Also es war wirklich richtig, richtig voll teilweise. Zumindest so zu den Hochstoßzeiten. Fand ich cool. Fand ich sehr cool. Und gefühlt waren die Tische auch voller als letztes Jahr.
Ja. War schon also deutlich mehr los. Ich weiß nicht, ob ausstellungsmäßig überhaupt noch Platz gewesen wäre. So eine halbe Tischreihe vielleicht noch irgendwie am Ende. Das letzte Mal war es da irgendwie auch
Stimmt, da ist ein bisschen mehr Platz. Ich habe es mittendrin auch mal gedacht, weil wir hatten das Thema letztes Jahr auch schon. Ich glaube, wenn man alles so ein bisschen mehr zusammengerückt hätte, es war teilweise viel Platz zwischen den Keyboards, hätte man, ja, wie du sagst, halbe bis eine Tischreihe mehr rausbekommen wahrscheinlich noch. Aber dann wäre es das auch schon gewesen. Ja, spannend, wie es dann die nächsten Jahre weitergeht. Wenn es weiter wächst, wird natürlich der Saalbau in Bornheim dann auch schwierig vom Platz. Außer Sven kommt nicht. Und dann sind da 5 Tische frei. Wie viele Keyboards hattest du
dabei? Was sollte das jetzt heißen?
38. 38.
Okay, ja. Ich hatte 28 dabei gehabt.
Siehst du. Aber ich hatte leider mehr zu schleppen.
Ja, bei mir war alles also
bei Sven sind 38 Keyboards halt so eine Riesenkiste. Bei Buchrock sind 28 Keyboards halt so. Also wahrscheinlich hat das Buch mehr Platz eingenommen, oder?
Ah, fast, ja. Ich hatte 2 Rucksäcke dabei und einer war Keyboards und in einem waren noch so ein paar Keyboards mit drin, aber nicht viel. Also ich bin insgesamt mit 2 kleinen Rucksäcken angereist. In einem waren hauptsächlich Klamotten und Zeug, was man so zum Reisen braucht, und das andere war voller Keyboards, ja.
Sehr cool.
Ein so ein Handgepäcksrucksack reicht für 30 Keyboards fast, ja.
Das ist schon sehr gut. Oh Mann. Naja, manche schleppen dann 3 Keyboards in 4 Koffern durch die Gegend. Verrückt. Genau, aber ich glaube, alles in allem hat wieder jede Menge Spaß gemacht, die Mechanicon, und ist auch jedes Mal ein Besuch wert, finde ich. Ja. Unfassbar nett.
Habt ihr irgendwas, was ihr euch für nächstes Jahr wünscht? Ich frage, weil ich was wüsste, aber ich lasse euch erstmal.
Oh, das ist interessant.
Nee, ich glaube nicht so richtig.
Nee, mir fällt auch nichts ein.
Und mehr Clubmate, die war irgendwann aus, aber ansonsten Clubmate und Brezeln waren irgendwann leer. Aber ansonsten war's gut.
Ich würde auch sagen, so im Nachhinein betrachtet, ich habe natürlich ganz fleißig das Feedback-Formular ausgefüllt und mir ist auch nichts eingefallen, was man irgendwie besser machen könnte. Der Check-in selber ist cool, du bist relativ fix durch, nette Crew auf jeden Fall, die da am Start ist, unfassbar nette Menschen. Während der Veranstaltung ist alles super, du kannst, für Essen und Trinken ist gesorgt. Ja, ich finde da auch nichts.
Also wir haben mehr Mate-Variationen, wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber das wird wahrscheinlich logistisch ein Problem. Aber was mich...
Nee, sie ist irgendwann einfach ausgegangen.
Nee. Ja, aber mehr Mate-Variationen würde ich auch schön finden.
Ja, aber was für
Variationen? Aber was mich in Anführungsstrichen störte, beziehungsweise was mir wünschen würde, was nicht wiederholt wäre, wäre, ich nenne es jetzt mal fachfremde Streamer, die da irgendwie wild rumhampeln und irgendwie Nonsens von sich geben mit, naja.
Ja, das war jetzt bisschen, mal so stehen. Ja, das stimmt. Es war ein bisschen. Ja. Ich mir fehlen die Worte dazu. Ich weiß gar nicht, wie man das benennen könnte. Der war aber von Cherry, oder? War der von Cherry oder war der von der Mechanicon?
Er war von Cherry eingeladen.
Cherry gesponsert, ja, oder?
Genau.
Ja, irgendwie so.
Genau, so hängen sie zusammen. Ja, fand ich auch ein bisschen, weiß nicht.
Und hat ja von denen auch noch ein schönes Trikot bekommen, so wie alle anderen, mit der Nummer 69 hinten drauf. Aha. Was super zu seiner Brille und seinen Goldfittchen passte und... ja, ich nenne es mal höflich vollkommen fehl am Platz und ich habe mir den Stream dann wirklich mal angetan, also wirklich angetan, möchte ich hier betonen. Nee, muss nicht sein. Also ja, kann sein, dass er vielleicht ein netter Mensch ist, weiß ich nicht, kenne ihn nicht, aber es gibt ja Leute, die machen Show für ihr Publikum und so weiter, die haben ja ihre Follower und bla, aber nee, weiß ich nicht, nee.
Ich habe mir diesen Stream noch nicht angeguckt. Ich habe es noch irgendwie auf der Liste stehen. Ich weiß nicht. Also zumindest mal reingucken.
Scroll irgendwo durch zu dem Punkt, wo Purox dann interviewt wurde. Das war einigermaßen angenehm. Ja.
Davor baute halt so ein Standardboard mit Cherry zusammen.
Okay. Das auch, ja.
Ja, es ist so. Basis-Community-Arbeit, um Leute daran zu führen oder so, vielleicht, wenn es positiv sehen will.
Nee, ja.
Wir wollen ja keine Gated Community sein.
Nein, natürlich nicht.
Auf wer hat das behauptet?
Nee, aber ich glaube, alles in allem war es eine tolle Veranstaltung. Definitiv. Und wir freuen uns aufs nächstes Jahr. Also ich freue mich so. Ich kann nicht für euch sprechen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Es wird toll.
Ja, total. Ja.
So ich freue mich auf die nächste KeepCon, die ja vielleicht bald boost.
Welche was? Könnte. Auf was freust du dich? Ich habe es akustisch.
So ein Event auf die nächste Keyboard-Conference, so ein Event in Stuttgart, was.
Ah, ja, 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 da war was.
Für zweieinhalb Monaten.
In Infos folgen bald. Nee, ich bin dran. Zeitlich ist es bei mir allerdings gerade alles so dermaßen knapp, dass ich einfach nicht nach Stuttgart komme. Ich muss den Termin noch fix machen und dann kann ich das Ganze auch offiziell machen.
Aber schaust du das auf einen anderen Monat verschieben, so April oder Mai oder so, das geht auch bestimmt.
Mal schauen. Das braucht ja zum Glück nicht viel Vorlauf. Also ich denke, viele Leute kennen es mittlerweile schon. Wir reden über die CCH-Con, wer es eventuell noch nicht rausgehört hat. Ein paar Leute kennen es schon. Und ansonsten machen wir fleißig Ankündigungen hier drüber. Und ich glaube, die Zeit ist trotzdem noch völlig ausreichend. Ich muss sagen, die erste CCH-Con, einen Monat vorher habe ich sie, glaube ich, angekündigt. Kann das sein? Wann das Datum ist?
Ja, ich.
Sowas. Und es war trotzdem relativ gut besucht. Also ich vertraue da auf mein Glück. Und wenn nicht, dann ist es nicht so kuschelig. Das ist auch okay. Nee, aber da, die kommt auf jeden Fall.
Die brauchen Talks vorzubereiten.
Weißt du, ich meine, das mit diesen Talks vorbereiten, ja? Dann machst du den CFP, dann tragen sich die Leute einen Tag vor Ablauf des CFPs ein. Und dann fragst du zwei Tage vor der CCH-Con, ja, wie sieht's aus? Läuft's gut mit dem Talk? Nö, ich habe noch nichts vorbereitet, das mache ich auf der Hinfahrt. Weißt du, wozu brauchen Leute denn so viel Vorlauf? Braucht's doch gar nicht. Nein, alles gut. Ja, aber sie kommt auf jeden Fall und ich hoffe, dass sie es auch ganz, ganz bald auch fix ankündigen kann. Steht quasi alles schon fest, es braucht nur noch eine Bestätigung. Also ihr könnt damit rechnen, dass höchstwahrscheinlich im Februar dann Stuttgart wieder Thema sein wird. Und dann sehen wir es alle in Stuttgart. Kommt Purox auch wieder?
Wahrscheinlich, ja.
Echt? Das okay, du hast eine enorm weite Anfahrt.
Ja, das ist um meinen Geburtstag rum und dann... Meine Eltern wohnen da auch in der Nähe, dann kann man da mal vorbeischauen. Und mit dem Zug geht es erstaunlich schnell. Also der ist innerhalb von 6 Stunden von Utrecht in Stuttgart. Da fährt ein Direktzug, das ist wirklich krass. Erstaunlich. Ja.
Das ist cool.
Mit dem Auto ist man da nicht so schnell. Ja.
Nee, definitiv nicht. Ja. Sehr cool. Genau, machen wir.
Hast du gehört, Sven, 6 Stunden Anreise, das ist überhaupt gar kein Problem.
Nicht, wenn du wahrscheinlich ein ganzes Haus umbaust in dem Monat.
Nee, das ist ganz super. Du setzt dich einfach frühs in den Zug rein, arbeitest deine 6 Stunden, die du freitags immer eingetragen hast, steigst in Stuttgart aus, fertig. Musst nicht mal Urlaub nehmen.
Was?
Ja, du setzt dich morgens in den Zug, fängst das Arbeiten an und wenn du in Stuttgart aussteigst, dann
arbeitest du. Ja, aber dann verpasse ich ja den ganzen Samstag im Haus renovieren. Das ist ja das Problem.
Ja, aber dann leg doch auf den Samstag nicht die Renovierungsarbeiten, sondern zum Beispiel die Planungsarbeiten.
Witzig. Also, die müssen vorher schon abgeschlossen sein.
Du musst einfach am Freitag vorher den Estrich gießen. Der muss dann eh...
der muss den Tag trocknen.
Ich muss keinen Estrich gießen. Das ist, ja. Ja, also wird wahrscheinlich nichts nächstes Jahr bei mir. Da, so wie es aussieht. Also zumindest nicht im Februar. Sagen wir es mal so. Oder im März. Aber im April wird gehen. Oder im Mai.
Im April ist der Hack. Und im Mai ist schon GPN. Und
ja, da fangen dann nämlich die ganzen Geschichten an. Das ist so, wie diesen ganzen Chaos-Veranstaltungen, da hast du so 2 Monate
nach Februar ist viel zu früh nach dem Kongress.
Nee, Februar ist genau richtig. Januar hängen noch alle durch. Und sind noch so voll im Kongressloch und mit Abbau beschäftigt und mit Nachbereitung und allem drum und dran. Und so Anfang, Mitte Februar haben sie dann alle wieder freie Kapazitäten. Das ist ein guter Zeitpunkt.
Ja. Der Rest des Jahres ist quasi schon verplant mit.
Genau, mit 1000 anderen Veranstaltungen. Genau. Also kommt auf jeden Fall CCH-Con. Ankündigung hoffe ich dann relativ bald, dass ich die machen kann. Ich brauche nur irgendwo mal freie Zeit. Und die muss ich mir freischaufeln aktuell. Genau. Dann können wir, glaube ich, dieses ganze Meetup und Convention-Ding so ein bisschen abschließen. Und natürlich immer, wenn wir Besuch haben, wollen wir natürlich auch was über dich erfahren, Purox. Hätte man vielleicht am Anfang machen können mit der Vorstellung, jetzt haben wir hier eine Stunde gequatscht und wer dich nicht kennt, der weiß nicht, wer du bist. Ja. macht nix, mach mal in der Mitte der Sendung. Erzähl doch mal ganz kurz was zu dir, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst und dann können wir gerne noch über deine ganzen Projekte reden, die unfassbar spannend sind.
Danke. Ich komme aus dem Süden von Deutschland ursprünglich, habe da einen Großteil meines Lebens gelebt und bin dann vor ungefähr 2 Jahren in die Niederlande gezogen, nachdem ich in Deutschland einen Doktor in theoretischer Physik gemacht habe und bin jetzt dort an der Uni in Utrecht auf einer Postdoc-Stelle und forsche da ein bisschen weiter und sonst baue ich gern Keyboards in meiner Freizeit, wenn ich nicht am Sporteln bin.
Sehr cool. Du hast einen Doktor. Das ist abgefahren. Ja. Nicht schlecht.
In theoretischer Physik.
Ja, das ist der nächste Punkt.
Ja, das war so der Weg des geringsten Widerstands. Ja. Sehr gut. Das war nach dem Master, war so eine Corona-Pandemie und dann war es schwer, einen Job zu kriegen. Aber wenn der Supervisor aus dem Master oder die Leute aus dem Lehrstuhl sagen, hey, wir hätten da so eine Stelle, hast du nicht Bock, dann kann man die einfach mal mitnehmen.
Ja, ja natürlich. Kann man mal machen. Nicht schlecht. Ja. Respekt dafür auf jeden Fall, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Genau. Aber deswegen bist du nicht hier. Sondern wir reden über Keyboards, ja. Da habe ich ein bisschen mehr Ahnung von als von theoretischer Physik. einiges mehr, glaube ich sogar, weil von theoretischer Physik habe ich keine Ahnung. Aber du baust Keyboards und du baust keine, das klingt immer so abwertend, 0815 Standard Default Keyboards baust du keine, sondern du baust schon ziemlich abgefahrenes Zeug. Unter anderem Sachen mit 6 Ecken. Die Idee war von dir, oder?
Ursprünglich gab es mal Keyboards von S. Oll, der hat diese hexagonalen Keycaps mal entwickelt und Keyboards damit gebaut. Die sind mir irgendwann mal auf Reddit um die Ohren geflogen, so 2017, 18 rum wahrscheinlich. Das war auch, als ich das erste Mal mit mechanischen Keyboards in Kontakt gekommen bin. Das war so zu Zeiten, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich mir gedacht, so ja, jetzt kann man sich dann mal ein schönes Keyboard gönnen. Und da habe ich auf Reddit immer die mechanischen Keyboards gesehen und bin dann recht schnell auch auf die Ergo-Mech-Boards gekommen und habe mir dann gedacht, ach komm, okay, wenn man sich schon was kauft, dann gleich was Gescheites. Und dann habe ich mir so eine Iris Rev 2 gekauft, also so ein 56-Tasten-Split MX. War damals gefühlt noch recht schwer, an Komponenten zu kommen. Die Platinen habe ich aus den USA gekauft, die Switches bei Reichelt wahrscheinlich, irgendwelche Cherry MX Browns, dann LEDs aus China, Keycaps von woanders aus China und dann alles selber zusammengelötet noch. Mhm. Weiß gar nicht, wo ich die Mikrocontroller her habe. Das war ganz wild, alles von irgendwo hergeholt. Hab das Ding gebaut, hab angefangen drauf zu tippen und mir haben angefangen, die Handgelenke weh zu tun.
Oh nein.
Und ich habe mir gedacht, was ist das? Da baust du ein Ergo-Board und dann fangen dir die Handgelenke an weh zu tun. Und davor war alles fein und dann so, da habe ich mir gedacht, nee, mechanische Keyboards sind nichts für mich. Und habe ein bisschen Pause gemacht und irgendwann dann ein paar Jahre später, wahrscheinlich zur Masterarbeit dann, habe ich mir gedacht, vielleicht hole ich mir dann doch mal so ein Standard 65% Board, weil die schauen ja schon schön aus. Kaufe ich mir ein Keyboard, dann ist Ruhe. Und habe mir dann so ein Alu-Board, Standard-Alu-Board geholt. Ich weiß gar nicht, was für eines. Und weil es witzig war und schön war, habe ich mir von Mechwild noch so eine Mercutio, also so ein 40%, wo man die Komponenten oben sieht, noch dazu gekauft. Habe mir die zu Weihnachten gekauft, sie zusammengelötet an den Tagen nach Weihnachten zwischen den Jahren und dann gemerkt, dieses 40%-Board ist eigentlich schon witziger als das andere und macht mehr Spaß.
Sehr gut.
Und irgendwann bin ich dann auf deinen Podcast gekommen.
Oh nein, ernsthaft?
Ich weiß gar nicht mehr wie. Wahrscheinlich über irgendeinen Podcast vom Christian Stanukovic.
Wahrscheinlich.
Oder so, irgendwie sowas. Und dann hast du gesagt, dass du Korn-PCBs bestellt hast und noch welche übrig hast. Und dann habe ich mir das, und man musste dir nur schreiben, dass du einem welche schickst.
Ja.
Und dann habe ich mir das, dann habe ich immer Bescheid gesagt. Und dann habe ich mir eine Korn mit Sunsets gebaut.
Sehr cool.
Das und das war der Eintritt in das Rabbit Hole.
Oh, verdammt. Okay.
Ja.
Du bist schuld.
Ja, ja, das ist verrückt. Okay. Krass.
Weil dann warst du, ach geil, Low Profile, das tippt sich angenehm, das macht Spaß. Die Zahlenreihe brauche ich auch nicht. Die habe ich ja mit Mercutio schon gemerkt, die kann man wegmachen. Mhm. Hat ultra Spaß gemacht. Dann war ich auf dem CCH-Discord und irgendwann kam mal eine Einladung in den Discord, dessen Name nicht genannt werden darf. Und dann waren da diese ganzen wunderschönen kleinen Boards. Und es war so, boah, die Leute machen so viele coole Sachen. Da habe ich mir gedacht, ich will auch was designen, weil PCBs kann ich designen, das weiß ich, das kann ich aus dem Hackspace, da gab es bei uns Vorträge dazu. Aber dann ich habe mir auch gedacht, so die ganzen 3x5 plus 3 oder plus 2, da gibt es irgendwie schon so viel, da wusste ich nicht, wie ich da was machen kann. Aber dann habe ich mich an die hexagonalen Keycaps erinnert und habe mir gedacht, ach, Hexagone sind geil. Und ich glaube, in meiner Doktorarbeit habe ich da während der Zeit auch recht viel mit Hexagonen gemacht, deswegen war da auch noch ein schöner Blend. Und genau, dann gab es gerade so Katana-Bots. Ich glaube, das Vault 35 Katana war da gerade aktuell. Und dann habe ich mir gedacht, machst du doch irgendwie was Hexagonales mit Katana. Hexagon, Katana, Hexatana. Und dann gab es die Hexatana. Ja.
Und ich glaube, die hat einen ziemlichen Hype erlebt. Also zumindest diese Hex-Keycaps, die sind, glaube ich, hier vor einem halben Jahr, vor einem Jahr ziemlich durch die Decke gegangen bei euch, oder? Mhm. Fuka? Die wurden ziemlich gefeiert.
Aber das ist eigentlich auch alles Boroks Schuld. Hart dadurch geinfluenced. Ich habe das Bot, glaube ich, die Hexing Bird habe ich gebaut. Mhm. Genau, das macht schon Spaß als Board. Und es ist auch, es hat wirklich so diesen Effekt von, man sitzt davor, man weiß nicht, wie die Finger da reingehören, bis es einem jemand sagt. Und dann ergibt es unglaublich Sinn, dass das genau so ist.
Sehr cool.
Ja, diese Anordnung und auch der Versatz der Pinky-Reihe, da macht das liegt schon irgendwie, zumindest war es bei mir so.
Ja, das war es bei mir auch. Ich habe am Anfang die Hexatana gebaut gehabt mit dem Katana-Stagger. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich finde es eigentlich relativ schwer, an den oberen, inneren Indexfinger zu kommen. Dann habe ich gemerkt, wenn ich meine Hände ein bisschen weiter drehe und die Daumen ein bisschen anders platziere und die Daumenreihe 1 verschiebe, dann war es angenehmer. Mhm. Zumindest mit den Daumen. Aber dann waren andere Tasten wieder blöder. Und irgendwann habe ich die Hände ein bisschen gedreht auf die Hexatana gelegt. Und dann hat es Klick gemacht. Weil dann war so, jetzt ist kein Row-Stagger mehr, sondern jetzt ist ein Column-Stagger. Weil wenn man die Sechsecke um 30 Grad dreht, dann wird aus dem Row-Stagger ein Column-Stagger. Weil quasi der Innenwinkel in den Sechsecken ist 60 Grad und wenn du um einen halben davon drehst, ändert sich der Stagger. Und dann war so, geil, das fühlt sich gut an. Und zu der Zeit hatte ich auch eine Zilpzalp gebaut gehabt und habe gemerkt, ich brauche an inneren Indexfingern brauche ich gar nicht alle drei und beim Pinky auch brauche ich auch nicht alle drei. Und dann habe ich die Hexenbird gebaut, ja. Genau, quasi. Dann Unibody Split, Column Stagger. Die war einfach schön, ja. Hat Spaß gemacht. Tippt sich angenehm, habe ich oft im Büro dabei, einfach weil es schön zu tippen ist. Ich habe auch mal eine Split-Version davon gemacht, mit Reversible PCB und auch auf Fuck-Basis, damit sie schön billig zu bauen ist. Aber die war auch nervig zu löten. Das war, ohne Hotplate war das böse, ja. Mhm. Habe ich ein paar gebaut, aber ja.
Rein vom Mikrocontroller her, oder?
Genau, weil das Problem war, mit dem Reversible PCB, ich hatte so gemacht, dass die USB-Buchsen sind immer auf der gleichen Seite. Mhm. Aber der Mikrocontroller, wenn man den, je nachdem auf welche Seite man sie lötet, ist diese Seite die obere Seite. Mhm. Das heißt, wenn ich es auf die eine Seite baue, ist eine linke Hälfte und wenn ich es auf die andere Seite baue, ist eine rechte Hälfte. Wenn du das aber auf der Hotplate lötest, die USB-Buchsen auf einer Seite sind und der Mikrocontroller auf der anderen. Wenn du es falsch auf die Hotplate legst, fliegen dir die Komponenten, die du schon gelötet hast, wieder runter.
Oh, das ist natürlich das bitter.
Ja. Oh Mann. Deswegen war der Trick dann, die USB-Buchse mit der Hotplate zu löten und den Rest schön mit der Hand, aber die haben einen recht fiesen Stagger von den Beinen. Also der Mikrocontroller, der da drauf ist, da muss man schon ordentlich löten.
Krass. Verrückt. Ja, fuck, Firmware ist auch so ein Ding, wo ich mich noch reinarbeiten wollte. Ich glaube, gerade so für Leute, die aus dem Bereich NixOS und Ähnliches kommen, ist das, glaube ich, unfassbar interessant, weil diese Konfigurationssprache Nickel, die da dahinter steckt, ist auch, glaube ich, relativ vergleichbar mit Nix. Fand ich auch ganz spannend, habe ich bis jetzt einfach noch nicht verstanden. Ich habe es mir, glaube ich, zweimal angeschaut, mittlerweile seit der letzten CCH-Con. Da hatte ich mit dem Seb, hatte ich es von der Fuck-Firmware. Und er hat gesagt, musst du dir anschauen, ist unfassbar cool, kannst du dir ganz, ganz schnell eigene Layouts bauen und alles drum und dran. Ich habe es zweimal versucht, ich habe es noch nicht verstanden. Aber
ja, das ist der Trick.
Aber spannend.
Der Trick ist, man nimmt einfach die Firmware von Apfel und tauscht die Tasten aus. Weil Apfel hat da echt was Tolles gebaut und ich muss auch sagen, also ich verstehe nicht alles, was Apfel da gebaut hat, das ist mir zu hoch. Da hatte ich nicht die Zeit, mich reinzufuchsen, wie das alles funktioniert, aber wenn man da einfach die Tasten austauscht und ein paar Parameter ändert, dass es für einen passt, eigene Kombos hinzupacken,
dann hat man
eine schöne Firmware.
Der ist da ziemlich mit drin in der Fuck-Firmware definitiv, ja.
Aber leider supportet Fuck immer noch kein überlappende Kombos, ne?
Nee.
Verdammt. Das ist das Einzige, was mir fehlt.
Aber sehr cool. Ja, was hast du noch gebaut?
Dann gab's irgendwann die ULP-Boards von Fuka. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich an ULP-Switches gekommen bin. Ah, doch, das war auf der Mechanikon vor einem Jahr. Da habe ich dann mit den Leuten von Cherry gesprochen und habe ihnen meine Hexboards gezeigt und wollte sie nach den ULP-Switches fragen. Weil ich hatte auf Reichelt oder Mauser, ich weiß es nicht mehr, gab's ULP-Switches. Sachen, die als ULP vermarktet wurden, aber nicht die ULP-Switches waren. Sondern die sahen ungefähr aus wie ein Chock-Switch, aber ein bisschen enger. Und dann habe ich die Leute dort gefragt bei Cherry, was das ist, weil das als ULP-Switch verkauft wird, aber offensichtlich nicht der Switch ist, den Fuka auf seiner Manhattan hatte. Und dann haben sie gemeint, das ist irgendein Industrial-Switch. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber dann haben sie gemeint, hey, du baust coole Boards, wir schicken dir mal ein paar ULP-Switches. Und dann habe ich das Hexing Bird auf ULP umgebaut und hat mir eine Low-Profile-Version davon gebaut und habe dann auch die Keycaps angepasst, weil die Hexagonalen Keycaps gab es natürlich nur für Chock und nicht für ULP-Mounts. Habe ich die umgebaut. War ein schönes Board. Und dann habe ich eine Split-Zalp gebaut. Eine Zilp-Zalp-Split mit ULP-Switches. Die war schön spaßig. Eine Space Invader auf MX-Höhe. Ich glaube, das ist das einzige MX-Board, das ich designt habe, was nicht ein Board war für andere Leute, um zu lernen, wie man Keyboards baut. Weil ich habe das erste Keyboard in Anführungszeichen, was ich gebaut habe, war das Hackpad, habe ich es genannt. Das ist quasi ein 16-Key-Numpad, um Leuten zu zeigen, wie man PCBs designt, wie man Keyboards baut, wie man Keyboards programmiert. Das war für einen Arduino-Day mal. Und genau, da habe ich einen Workshop gemacht über das Ganze. Also Keyboards von A bis Z und auch, wie man Keyboard-Firmware schreiben würde. Wir haben ein bisschen in Arduino was programmiert.
Sehr gut.
Genau, und dann die Space Invader, die ausschaut wie die Space Invaders. Da hatte Apfel die Idee, aber dann auch nicht so viel Zeit, das PCB zu machen. Dann habe ich da schnell eins gemacht. Die liegt auch hier. Und ich glaube, das letzte ist dann das Ante-Game. Also das Ultra-Low-Profile Bluetooth Low Energy Endgame.
Und das schon. Also Endgame ist eh ein wunderbares Board. Also ich mag es sehr. Ich weiß nur immer nie, was ich mit den zwei Tasten für die Pinkies ganz unten außen machen soll.
Ja, die sind unbelegt.
Ja, die, also irgendwie, ja, weiß nicht. Die sehen toll aus, die haben da einen schönen Platz, aber benutzt werden sie, glaube ich, seltenst. Ja, cool. Und das dann halt als, was als ULP, habe ich es richtig verstanden?
Ja, genau.
Sehr cool.
Ultra Low Profile. Ist natürlich nicht ganz so niedrig wie die anderen, weil das Endgame auf den Gummifüßen da gemountet ist. Das hat diese Drohnen Isolationsfüßchen als Mount. Und deswegen muss das PCB auch dicker sein. Weil diese Gummifüßchen sind auf die 1,6 mm PCB-Dicke ausgelegt. Und sonst habe ich die ULP-Boards mit 0,6 mm PCB-Dicke gebaut, damit sie nochmal einen Millimeter flacher sind.
Oh Mann, das ist so verrückt.
Genau, 0,6 mm, weil 0,4 mm bei JLC extra kosten.
Der nächste Schritt ist dann auf diese gelbe Flex-PCB-Folie.
Ja, auf diese Flex.
Aber dann verzieht sich's doch, oder?
Ich weiß nicht. Also so diese ganzen Notebook-Tastaturen sind ja quasi auch alle da drauf gedruckt.
Die sind doch in dem Gehäuse, was sie hält, oder?
Nee, ich habe vor kurzem mal so eine ThinkPad-Tastatur auseinandergenommen. Das sind einfach nur 4 Folienschichten. Okay. Und nur der Rahmen rundrum, der oben, also die Bessel, die oben drauf sitzt, die Tasten stützt, aber da ist nichts mehr drunter. Da ist keine stabilisierende Folie mehr drunter. Also sind in dem Fall 3 Folienschichten, weil es halt hier Rubber Dome ist. Aber das ist wirklich nur Folie.
Sind die am Rand noch festgehalten, damit sich das nicht zusammenzieht?
Die sind an mehreren Punkten thermisch verschweißt. Aber ansonsten. Okay. Aber da ist kein wirklicher Rahmen rundherum, der das.
Ja. Es wirkt irgendwie zu flimsy, wenn man es dann nicht mehr so in den Rucksack schmeißen kann.
Ja, das stimmt. Alu-PCBs würde ich gerne auch mal ausprobieren, aber ja. Die gibt es nur einseitig. Leider.
Ja, da muss man halt die Null-Ohm-Widerstände machen für die statt Vias. Ja.
Sehr cool.
Die so Intel-Game bindet man nicht auf deinem GitHub-Repo?
Doch, also, sollte sein. Sollte mittlerweile auch als Intel-Game findbar sein, sonst als ULP-BLE-Endgame.
Intel-Game, ich hab's gefunden. Ja, schon.
Dann bin ich zu blöd, sie zu finden.
Ja, das als ULP-Version ist halt schon sehr, sehr nett. Also,
ich finde die Endgame in den Chat.
Ich finde die Endgame auch schon falsch. Klasse. Und die dann als ULP ist schon sehr nett.
Ja.
Genau, und der liebe Hendrik hat das Case dafür gemacht. Der hat das Case nochmal ein bisschen niedriger gemacht und eine Aussparung für die Daumen gemacht. Weil sonst, wenn man die Aussparung für die Daumen nicht macht, schlägt man bei den Daumentasten auf dem Case auf, weil die so low-profile sind. Bei den Chalkboards hätte man genug Platz, aber mit den ULP-Boards sind die zu niedrig.
Ich scroll gerade auch durch dein GitHub. Ich muss sagen, oh mein Gott, dieses transparente Case ist der Wahnsinn.
Welches transparente Case? Ja,
es kommt ein transparentes Case, oder?
Ach so, ja.
Das ist ja...
Ja, den Render hat Hendrik gemacht, ja.
Ich bin für mehr transparentes Plastik. Definitiv.
Wenn das so einfach wäre zu verarbeiten. Ich habe hier ja noch ein Endgame in transparent, aber ich traue mich eben nicht da, die Heat Inserts reinzukleben. Weil ich Angst habe, dass das Case dann mal eben, also dass der Heat Insert irgendwie sich verklebt, ich da nicht mehr reinkomme oder was auch immer und schwierig.
Hast du es aus transparentem PETG gedruckt oder?
Nee, das ist bei JSC als transparentes Resin.
Ah, da muss man dann wahrscheinlich auch mit dem Kleber aufpassen, oder? Dass der nicht das Material verfärbt.
Wahrscheinlich, ja. Also gibt genug Möglichkeiten, das Ganze zu versauen und dafür war es zu teuer und deswegen so habe ich das hier schon seit Wochen liegen und traue mich da einfach nicht ran.
Ja, gratis ein Päckchen mit MJF ULP Cases da zu mir unterwegs für das Intel-Game.
Ein Päckchen,
Da sind dann auch Keycaps drin für Leute, die da was bestellt haben, ja.
Aber du hast ein Board vergessen in deiner Reihe. Du hast jetzt das Intel-Game als letztes genannt, aber eigentlich gibt es ja noch ein Board, was du zuletzt gemacht hast.
Jetzt vergesse ich selber.
Klingt wie eine öffnende Bierflasche.
Ah, ja, das Vulp. Ja, genau, das ist noch nicht fertig, ja.
Ach, das ist noch nicht fertig.
Okay, also, es ist es ist durchdesigned, aber noch nicht bestellt. Genau, ich habe das Sweep auf ULP umgebaut.
Okay. Okay.
Nachdem ich habe irgendwo in einem PCB-Exchange, glaube ich mal, für die Kale-Switches einen ULP-Sweep gesehen. Und dann, ja, aber Kale-Switches will man nicht. Zumindest die Kale-ULPs nicht. Und dann, ja, jetzt gibt's eins mit Cherry-ULPs.
Das war das Splave-Ferris, was du gesehen hattest. Das hatten wir nämlich in der großen Aktion bestellt, sowohl für PG1316S als auch für Choc.
Cool. Wo baust du als nächstes ULPs drauf?
Was Leute wollen.
Phil sagt gleich automatisch Korn. Ja.
Du, in der Tat schwebt das schon, ganze, oder? Ich glaube, ich habe es mal irgendwo gesehen, ja. Das fliegt mir auf jeden Fall die ganze Zeit schon durch den Kopf.
Oh, ich muss jetzt mal nach hinten gucken.
Ich könnte mal Full Circle gehen hier. Korn, mit der es angefangen hat.
Sehr gut. Genau, aber hast du so sonst erstmal genug Projekte? Du sagst, du machst die Sweep.
Boah, mir fallen sofort zwei Boards ein, die ich gerne als ULP hätte.
Totem?
Richtig. Gute Wahl.
Das sind so viele Tasten.
Ja, dann nimm einfach zwei von den Daumentasten weg. Ja. Und Chiffre.
Ganz kurz, ist eine Totem-ULP.
Aber Chiffre gibt's von Ink, oder?
Stimmt. Naja, so richtig Chiffre ist es nicht, aber.
Ist eine Totem-ULP nicht eine Manhattan?
Nee.
Nicht?
Nee, ist nicht mit Splay.
Nee.
Ah, stimmt, der fehlt.
Stimmt.
Richtig.
Also ich verzichte auch auf den einen extra Pinky, das ist mir auch egal. Aber das gehört eigentlich zum Design. Ne? Aber also ansonsten aber eine ULP-Totem, eine Tulp.
Tulpen?
Tulpen.
Eine Tulpen, eine Tulpen.
Jetzt, wo ich in den Niederlanden
sehr
wohne.
Gut. Ja.
Eine Tulpen würde ich sehr, sehr feiern. Das stimmt.
Okay, andere Frage. Macht man sowas mit Geistboards?
Das ist wiederum die Frage, ja.
Klar, so ein schönes Case wird es nicht geben, ja.
Ich würde ja auch...
Wenn es nicht will, soll er sich dagegen wehren.
Na, ja, also kann man es natürlich auch aufziehen, das ist richtig.
Ja. Ich wüsste noch ein oder zwei Boards, die ich auch gut finden würde, aber ich glaube, CB34S, da sind wir auch an sehr viel Boards schon ähnlich dran mit ULP. Und ein Board, was eben sehr hoch in meinem Kurs ist, also sehr hoch in meinem Herzen ist, ist die Splatorade.
Ja.
Die kann ich mir auch echt gut als ULP, aber die ist ja nicht Open Source, deswegen wird das wegfallen. Aber die könnte ich mir auch echt gut als ULP vorstellen.
Das ist ein
schönes Wort.
Man könnte sie ausmessen und reverse-engineeren, aber.
Oder freier Fragen.
Ja, freier Fragen ist wahrscheinlich besser, ja.
Ja. Die Splatorade, das wäre nett, das ist richtig.
Ein sehr schickes Board, ja. Hängt hier auch an der Wand. Ja.
Die mich mal wieder gelehrt hat, man sollte Dokumentation besser lesen. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, ne? Also ich dachte, ich habe meine Splatorade zerlötet, wie auch immer. Ich habe mir ja so eine 5x3 habe ich ja hier noch liegen gehabt und die habe ich gelötet. Und MCU klappte und sobald ich ihn draufsteckte, funktionierte gar nichts mehr. Schlussendlich, ja, lies Doku, ne? Dann weißt du auch, dass der MCU nicht wie sonst immer Face down, sondern Face up aufgesetzt wird.
Oh no, wer macht sowas?
Oh. Also ich finde das auch schöner. Ja, dann sieht man die Komponenten, die drauf sind, und das ist nicht nur so ein blankes PCB.
Ja, stimmt. Solange der MCU überhaupt zu sehen ist.
Es kommt um so ein bisschen aufs Board drauf an. Prinzipiell, ich hatte auch mal eine Phase, nicht nur meine Phase. Die Mercutio steht auch bei mir und ich finde das auch unfassbar cool mit diesen Exposed Parts obendrauf. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Aber selbst da muss ich sagen, hätte ich gerne einen Mikrocontroller beziehungsweise Mikrocontroller-Board, was trotzdem face down ist. Ich weiß nicht, da brauche ich so dieses blanke, cleane von einem face down Mikrocontroller. Aber es ist Geschmackssache, keine Frage. Ganz klar.
Auf der Mercutio war so ein großer Arduino.
Da ist so ein, genau. Aber sonst prinzipiell. Nee, weißt du, da mag ich so diese Exposed Parts, die da oben, die Dioden, die du siehst, alles drum und dran. Schon sehr cool unter dem Acrylglas. Aber sonst so bei Korn oder so muss der Mikrocontroller schon face down sein.
Ja, die Korn schaut schon sauberer aus, ja, mit face down und noch mit dem Acrylschild oben drüber.
Du meinst, es gibt auch die Torn. Ich weiß nicht, kennt ihr die Torn?
Nee.
Die ist vom Layout her auch ähnlich der Korn, hat dann aber auch dieses, mit diesem großen Chip mit dem Atmega, weiß ich die Zahl leider nicht. Und das außenrum, also innen, wo deine Daumen sind, innen und oben rum sind Dioden und Parts angeordnet. Das sieht auch unfassbar schick aus. Ist auch sehr nett.
Ja, hat was. Haben die zwei 5,1 Kilo Ohm Widerstände? Weil das ärgert mich bei der Mercutio, dass die nicht drauf sind.
Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
So, so schwer ist die USB-Spec nicht. Also die komplette schon. Die komplette willst du nicht lesen, aber den Teil, der ist ja okay.
Klär mich auf. Wofür die Widerstände?
Damit man USB-C nach C-Kabel anschließen kann. Bei USB-C hat man das Problem, dass der Stecker nicht weiß, wie rum er eingesteckt ist, standardmäßig, und dafür werden dann zwei Widerstände eingesteckt, die das festlegen. Oder quasi zwei Widerstände auf Ground. Darüber kann dann der Host messen, was das Device, also wie rum es angeschlossen ist. Und weil die bei der Mercutio nicht drauf sind, kann man die nicht mit einem USB-C nach C-Kabel verwenden, sondern nur mit einem A nach C-Kabel.
Ah, sehr cool.
Was ein Effekt ist, den ich vor kurzem auch erst gelernt habe. Also das mit den fehlenden Widerständen, das kannte ich schon lange, auch von so alten Pro-Micro-Controllern, die irgendwie aus China-Land kamen. USB-C, die dann auf USB-C, USB-C nicht funktioniert haben. Aber mir war nie so richtig bewusst, dass, auch wenn man sagt, USB-C ist ja irgendwie, kann sie in beide Richtungen einstecken, ist ja symmetrisch, ist es eigentlich nicht.
Nee.
Weswegen man zum Beispiel keine USB-C-Verlängerungskabel bauen kann. Weil du dann, also du brauchst in einem USB-C-Verlängerungskabel, brauchst du einen aktiven Adapter, der das Kabel rumdreht, je nachdem, wie rum du es einsteckst. Und es gibt keine wirklichen USB-C-Verlängerungskabel deswegen. Was irgendwie total schräg ist, wenn man Dinge mit Gehäuse bauen will und so.
Ja, ich glaube auch laut Spec nicht erlaubt, ja, dass man USB-C-Verlängerungskabel baut.
Nee, also, weil es ja nicht gehen kann. Ja. Also ja. Muss genau, aktiv machen, der dann halt irgendwie die Pins dreht. Und sie benutzen halt das Sensing, um rauszufinden, wie rum der Stecker eingesteckt ist, und benutzen dann aber den Stecker, also das komplette Kabel asymmetrisch, um halt alle Pins nutzen zu können. Weil sonst müsstest du ja jeden Pin quasi doppelt belegen.
Verrückt.
Ja.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Habe ich zum Glück, glaube ich, auch noch nicht gebraucht. Zumindest hätte ich nicht gemerkt, dass ich das brauche.
Ja, ich hatte bei mir die Mercutio Leuten im Hackspace gezeigt, und die hatten einen MacBook, was nur USB-C-Stecker hatte.
Mhm.
Und dann hat bei denen das Board nicht funktioniert. Dann so, hä, wieso funktioniert das nicht? Bei mir funktioniert es mit A nach C. Und dann so, ja, okay, ja, die Widerstände fehlen.
Verrückt. Hast du denn sonst noch andere Pläne an Keyboards, was du unbedingt mal designen willst?
Also Cherry macht ja jetzt dann gerade noch diese induktiven Switches.
Mhm. Okay.
Damit könnten wir mal rumspielen.
Hatte die Frage noch auf meiner Liste stehen, ja.
Ja. Die haben halt MX-Höhe, was, ja, ist natürlich ein bisschen nicht so das, was ich sonst typischerweise mache. Aber damit kann man bestimmt auch was Lustiges machen.
Sehr cool. Und Fuku, du hast auch schon die ersten Ideen damit.
Naja, so als Makropad und so, ich habe das schon länger, auch wenn ich glaube, das erste Mal haben sie davon erzählt, vor 2 Jahren auf der Mechanicon. Habe ich zumindest mitbekommen. Da gab es auch schon irgendein Testboard von denen. Und das Spannende daran ist halt, dass sie irgendwie, ja, man druckt halt quasi die dazu nötige Spule mit der Messung einfach direkt auf die Platine und kommt dann ohne irgendwie viel Magnetismus und seltene Erden und so einen Quatsch klar. Was vom Konzept her eigentlich ganz cool ist. Man kann dann halt rausmessen, wie weit der Switch irgendwie eingedrückt ist. So als Makropad für Lichtsteuerung und so, um sanft dimmen zu können, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Oder auch Lautstärkenkontrolle und so ein Zeugs. So auf einer Tastatur selber weiß ich nicht, ob es jetzt, dafür mag ich Clicky und Tactile zu sehr.
Ich frage mich da ja immer, wenn die so drucksensitiv sind, wie viel Widerstand hat denn der Switch? Weil, also gewohnheitsmäßig ballert man natürlich einfach so auf den Switch drauf, damit er dann ausgelöst wird. Muss man dann vorsichtig drücken oder?
Ja, so einer hat jetzt 70 Zentinewton, der andere, ach so 73 und der letzte 50, so 53 Zentinewton.
53, ja. Und die fangen alle ungefähr bei 30 an. Also es ist wahrscheinlich nicht ganz linear.
Oder halt eine unterschiedliche Steigung. Ja.
Kann ich mir schwer vorstellen.
Also was ich mir an dem Punkt nicht so richtig vorstellen kann, ist, das gab es ja auch, jetzt fragt mich nach der Firma, der Frank hat vor 2 Jahren auf der Mechanicon Keyboard gewonnen. Weiß das noch jemand, was das war? Der hatte Hall Effect Switches verbaut, was ja im groben Prinzip das gleiche macht, dass du ja verschiedene Auslösepunkte in deinen Switches hast, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das und, war diese Wooting.
Ja, Wooting, genau, oder? Die Wooting HI60. Genau. Und da hast du ja pro Switch auch verschiedene oder kannst deine Auslösepunkte definieren. Und da gibt es ja schon auch so Geschichten, dass du auf einem Key mit einem Tastendruck an 2 unterschiedlichen Positionen unterschiedliche Funktionen hast. Du hast aber kein haptisches Feedback, wann diese Positionen sind.
Nein.
Ja. Also für diese Idee von Multipoint sehe ich es nicht so richtig. Was ich mir ganz gut vorstellen könnte, ist, wenn man eh auf lineare Switches steht, sagen, man baut hier unter AWSD, um das quasi als Analog-Joystick zu benutzen. Mhm. Vielleicht kann man damit auch Maus-Support bauen auf dem Keyboard.
Mhm, ja, das kann schön sein.
Ja, ansonsten sehe ich das eher so als extra Eingabegerät. Also auf einem, keine Ahnung, auf einem MIDI-Keyboard kann ich mir das besser vorstellen als auf einem so einem reinen Texteingabegerät.
Ja, ein Freund hat mal so ein isomorphes Keyboard gebaut. Also was dann aus damals Cherry MX Red Switches, aber was wirklich als Instrument gedacht war. Wo nicht wie bei einem Piano die Tasten linear angereiht sind, sondern zweidimensional. Mhm. Und wenn man ein Musikstück transponieren will, also einen Halbton verschieben will oder was anderes, bleibt die Art, wie man die Akkorde greift, exakt gleich. Man drückt sie nur woanders auf dem Board. Was man auf einem Piano nicht hat. Wenn man da einen Halbton verschiebt, dann sind jetzt manche Tasten aus weißen werden schwarze, aus schwarzen werden weiße. Und man muss es komplett anders greifen, aber auf so einem isometrischen Board geht man einfach woanders hin. Was ganz cool ist. Dafür kann ich mir es dann auch vorstellen, weil dann hast du auch Anschlagdynamik über den Switch.
Ja.
Cool. Ist das der nächste Hype nach ULP?
weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht. Bin ich zu unmusikalisch wahrscheinlich.
Ja, also hier hinten steht auch ein elektrisches Klavier bei mir. Ja. Das ist aber, wenn man den Leuten sagt.
Als Drumpad oder so könnte ich mir das auch ganz irgendwie sowas in der Art.
Ja, das kann cool sein. Das ist immer nett, wenn man den Leuten sagt.
Entschuldigung.
Mach du zuerst.
Einfach so eine 8x8 Matrix quasi mit irgendwie großen Switches drauf oder so.
Ja, genau, was ich sagen wollte, war, das ist immer nett, wenn man den Leuten sagt, man hat Keyboards als Hobby, dann sagen sie, was jetzt, trefft ihr euch dann und spielt gemeinsam? Oder so, nee, tippen, aber auch, auch Klavier spielen, ja.
Ja, das ist natürlich gut gelöst, weil du kannst bei beiden Ja sagen.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja, aber zum gemeinsamen Musizieren treffe ich mich dann selten, ja.
Aber cool.
Hast du da schon irgendwie Infos zu, wie die Platine unten drunter aussehen muss und was es da für Komponenten braucht? weil die Spule muss da ja irgendwie drauf und irgendwas muss diese Spule irgendwie bespaßen und auslesen und
weißt du das? Ich habe Infos, aber ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen darf. Deswegen bin ich da erstmal stumm.
Ja. Oh nein, der zweite Geheimniskrieg. Oder nur Geheimnisse in diesem Podcast, ganz furchtbar.
Aber ich würde mal sagen, red mal mit den Leuten bei Cherry, die können dir bestimmt mehr sagen.
Nee, falls du das hörst, denk mir mal.
Das ist, irgendwann müssen wir für Cherry irgendwie so eine NDA unterzeichnen, was wir noch sagen dürfen.
Komm, wir retten den Laden.
Ihr seid da einfach zu tief drin in diesem Game. Ja, aber meine obligatorische Frage bei Besuch im Podcast ist, tippst du lieber leicht oder lieber schwer, Purox?
Leicht, so leicht
wie es geht. Sehr gut, wunderbar.
Deswegen auch bei Cherry, ich mache die ganze Zeit Werbung für die 45 Gramm Switches.
Sehr gut.
Und ja, von Jay Hör, der hat jetzt neulich auch mit Leuten aus Marketing gesprochen. Leider sind die Minimum Order Quantities da für Cherry selbst relativ hoch beim Federneinkauf. Mhm. Das ist nicht in Größenordnungen, die ich selber kaufen würde und auch wahrscheinlich kleine Shops nicht kaufen würden. Aber ja, wenn man die so, wenn die noch eine Größenordnung oder zwei runtergehen könnten oder man Leute findet, die welche kaufen,
dann wäre es sehr schön. 25 Gramm?
Ach so, nee, ich meine, die Federn noch leichter wäre natürlich auch schön, aber auch die Minimum Order Quantity für die Federn ist halt eher Größenordnung Millionen als Größenordnung 1000.
Ja, okay. Ja, klar.
Wie weit würdest du runtergehen?
Ja, also ich selbst kaufe keine Millionen Switches.
Warum nicht? Warum nicht? Nein, aber wie weit würdest du runtergehen von der Grammzahl her bei den Switches?
Also auf den Chocks finde ich die 20 Gramm Twilights ziemlich geil.
Sehr cool. Richtige die Antwort. Sind
eigentlich auch ein bisschen zu schwer. Fände ich leichter, schöner. Mhm. Und ja, ULP gibt's die Prototypen mit 45, die ich cool finde. Leichter wäre schöner. Aber da gibt's anscheinend auch Probleme, dass die nicht mehr returnen, wenn die zu leicht werden.
Ja, okay. Verrückt. Ja, stimmt, so ein klein bisschen leichter könnten die ULP sein, das ist richtig. Stimmt, fand ich auch immer. Die sind relativ knackig. Aber es ist auch mal schön zu hören, dass hier mal jemand die leichteren Switches auch mag.
Ja,
ich so wie die anderen mit ihren 40, 50 Gramm da, das ist klicky, Fuka.
Hat auch was, ja. Aber ich habe die taktilen am liebsten. Ja. Die kann man halt auch ins Büro mitnehmen, ohne sich schlecht zu fühlen. Ja.
Das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem schön zu hören, dass auch die leichteren Federn mal gemocht werden. Ja. Haben wir denn noch Themen? Hat noch jemand was er loswerden möchte?
Ich könnte noch einen kleinen Ratschlag an alle hinausschicken, da in die weite Welt.
Schick einen Ratschlag.
Ich möchte alle dazu raten oder ich möchte allen raten, wenn ihr etwas versendet, immer schön bei DHL mit Tracking versenden, nie ohne. Es kann ganz schnell passieren, dass einfach mal ein Paket verschwindet. Und dann haben wir den Salat. Das ist dann...
Du hast den PCP-Exchange verloren.
Nee. Ich habe anderthalb gebaute Totem verloren.
Oh, okay.
Oh, nein.
Warum das? Also, vergiss die Frage.
Weil ich es eingeliefert habe in die Packstation und bei der Packstation wurde es rausgeholt, aber dann war es nie wieder gesehen.
Oh no. Das ist ärgerlich.
Das kannst du laut sagen.
Ja.
Ja. Also da drin war eine komplett gebaute Tote mit Switchen und Keycaps und Tented Stand. Die hat man noch auf der Mechanicon gesehen. Und eine halbe gebaute Totem mit einem Drum und Dran. Also keine Switche, keine Keycaps, aber ja. Und noch so ein bisschen anderer Kleinkram, der da drin war. Also alles in allem, wenn man das jetzt so kaufen würde, as it was, wären wir wahrscheinlich so bei, also ich habe ausgerechnet, grob überschlagen, sagen wir mal 400 Euro.
Badutz. Wow.
Ich warte jetzt darauf, was der Nachforschungsantrag beziehungsweise dann der gleichzeitige Erstattungsantrag bringt, ob das zu einem Ergebnis kommt oder nicht. Aber ja, ist nicht schön.
Nee, das ist ärgerlich. Keine Frage. Selbst wenn es unabhängig vom finanziellen Wert, hängt da trotzdem auch immer so ein bisschen ja, Schweiß und Herzblut dran. Was es dann auch wieder schade macht, dass sie weg ist. Ja. Oh Mann.
Weil okay, die benutzt erste alle Bohren, die ich geschafft habe, fertig zu bauen, also die auch funktioniert hat.
Benutzt alle DHL-Tracking. Okay.
Ja, ein paar nette Dinge, die ich noch gesehen habe.
Ja, gerne.
Habt ihr die Capsanta Yum Keycaps gesehen? Und Deskmats?
Nein.
Die also sind bei der Sagrada Familia aus Barcelona inspiriert und haben so, die sind diese Double Shot mit einem leicht transparenten oberen Teil und sind dann relativ bunt. Also es gibt ein Keycap-Set, das ist mehr in grünlich, gelblich, bläulich gehalten und eins, was in rot gehalten ist. Und die Deskmats sind quasi drei so Rosettenfenster ineinander und ist dann auch nicht eckig, sondern halt drei Kreise, die sich überschneiden.
Cool.
Was ganz nett aussah. Und dieses ZMK-Dongle, was es bei Keycaps gibt.
Dieser
kleine Prospector. Den ich mir immer noch bauen wollte.
Dieses kleine Monitor-Dingens, was du dir da hinstellst.
Ja, genau. Ja.
Voll cool.
Mit so einem kleinen Monitor und.
Ich hatte vor der Mechanicon Langeweile, habe die Shops abgegrast, was ich machen könnte. Und da war der ausverkauft.
Das Eco-Kit gibt's noch. Ja.
Der kam einen Tag vor der Mechanicon, kam der wieder rein. Und da war mir aber nicht mehr langweilig. Deswegen habe ich die nicht gekauft. Oh Mann.
War das Ding, wo es auch den Sticker gibt mit der exakten Größe der Platine, also wo sie quasi die Oberseite der PCB als Platine, als Sticker produziert haben, die exakte Größe des Geräts hat?
Das weiß ich nicht.
Das kann ich auch nicht sagen.
Ich meine, die lagen auf der Mechanicon auch rum.
Aber schon sehr cool. Sieht doch echt hübsch aus. Mist, es ist verfügbar.
Aber nur die Eco-Variante, oder? Mit FDM-Case und nicht mit dem MJF-Case.
Die Schlauen.
Zwei Standards auf Ready-to-Ship.
Oh ja, stimmt. Schön. Dann hat sich das geändert. Vorgestern, als ich reingeschaut habe, gab es sie nicht mehr.
Ja, less than 10. Weniger als 10 noch da.
Ist doch so ein Pattern, um dich jetzt
ja, wahrscheinlich.
Zu bewegen. Ja.
Ben, falls du das hörst, das ist nicht nett, was du da machst. Das ist nicht gut.
Was macht er denn?
Er sagt, es sind weniger als 10 Stück, obwohl er wahrscheinlich 40 davon auf Lager hat. Nein, wir wollen nichts Böses unterstellen. Aber das schaffe ich mir irgendwann auch nochmal an. Ich bin eigentlich so gar nicht der Wireless-Keyboard-Typ, aber das Ding ist hübsch und da wäre ich sogar bereit, Wireless-Keyboards zu bauen. Ist schon cool. Ist das Ding komplett selber konfigurierbar? Muss ich meine Layer Base und Gaming und NAV nennen?
Nee, du machst dann ja ganz
ZMK drauf.
Richtig, du machst eine zusätzliche ZMK-Datei, lässt du rausfallen in deinem Kompilierungsvorgang, weil das ist ja dann der Main von der ganzen Konstruktion. Und deine beiden Split-Hälften sind dann ja die Subs. Das heißt, dadurch hast du, und das ist ja der Vorteil, einen niedrigeren Stromverbrauch bei den beiden Split-Hälften. Und das Ding ist ja dann entsprechend angeschlossen. Mhm. Kann dir dann also da egal sein. Also zumindest ist das Ziel. Cool. Und 3Punkt sagt gerade auch, Prospektor mit Klotz hat er seit 2 Wochen im Einsatz und sind sehr gut.
Sehr cool. Ja.
Wo ich.
Muss ich mir beschaffen.
Eine Kleinigkeit hätte ich noch, wo ich das nämlich gerade sehe, weil du ja KAP gerade genannt hast, kommt mir das nämlich wieder in den Sinn. Ich habe ja in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, ich habe inzwischen die PBS Galaxy hier bekommen von, ich weiß gar nicht mehr wo, Canon Keys oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall im Gegensatz zu den bisherigen anderen PBS-Sets, ich halte das mal in die Kamera, die anderen PBS kennt man ja, hier dieses ugly Plastik-Gebimse Clear, wo dann einfach diese Keycaps drin sitzen. Ne? Kennt jeder, glaube ich, der mal Keycaps gekauft hat mit so Folie drüber. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sie jetzt beim PBS-Set eine neue, in Anführungsstrichen, Verpackungsvariante nehmen. Und zwar sind das solche, ich zeige das jetzt in die Kamera, das ist natürlich schlecht für den Chat, aber das sind solche Storage-Trays, die so richtig schön auf 3 Ebenen zusammen passen, aufeinander, richtig drauf und oben noch einen Deckel haben. Die Dinger sind 1A, kann man richtig, also passen natürlich in den Karton, aber die Dinger halten das endlich mal vernünftig und sind nicht so ein Flabberzeug, da irgendwie billig Reste. Die Dinger sind voll mega. Nachteil, ich habe sie noch nirgendwo anders gefunden als bei Monaco. Und Monaco will dafür alleine nur für ein so ein Dreierpack 15 Euro haben.
Das geht aber noch. Es gab doch mal, wir hatten mal auch so Keycap Trays produziert. Das waren
von JTK.
War das JTK?
Das war JTK. Die gab es in 3 verschiedenen Größen.
Ja,
und je nachdem, wie groß dein Profil war, brauchtest du verschiedene Dings. Ich habe die zum Glück im Schnapper im Second Market, weil ich habe davon 3 oder 4 von den Dingern hier liegen.
Genau, weil die waren irgendwie pro Stück 30 Tacken und das war ein bisschen heftig.
Ja, und ich habe dafür 3 oder 4 Stück habe ich das bezahlt. Das nicht war ein Schnapper. Aber ja, also ich finde die Dinger, ich hätte da gern mehr davon. Also ich würde die gerne, ich suche die schon wie bescheuert, ob es die irgendwie bei Ali oder so gibt. Bei Monaco werden die als KAP Keycap Storage Trays verkauft, aber wie gesagt, 15 Euro finde ich dann doch ein bisschen. Ich weiß das auch in Chat, dann sieht man das. Ich finde das ein bisschen boah, ja, ne? Aber die Dinger mal irgendwie so zu finden für ein bisschen schmaleren Taler, finde ich cool. Aber wahrscheinlich muss ich mir doch irgendwas 3D drucken, was dann irgendwie vernünftig ist. Ich
kann sagen, du sitzt ja an der Quelle, druckst doch einfach.
Ja. Aber dafür musst du ja auch irgendwas Schönes finden, ne? So ein schönes Modell, weil ich bin weder im PCB-Design gut, noch bin ich im Design von 3D-Objekten gut. Ich kann drucken, ja, das ist aber auch nicht schwer. Aber selber designt.
Ja, kannst du das einfach einscannen und das 3D-Modell dann wieder drucken?
Dafür müsste ich ja einen Scanner haben, also einen 3D-Scanner.
Hast du nicht so ein Apfel-Endgerät? Machen die das nicht? Da gibt es doch so Apps für.
Doch, stimmt, wir haben LiDAR-Scanner drin, ja.
Mit dem iPhone? Vor kurzem gelernt, man kann einen 3D-Scanner auch durchaus einigermaßen günstig leihen. Es gibt 2, 3 Firmen, die dir dann einfach für eine Woche irgendwie durch Deutschland verschicken und dann hat man denen ein bisschen Geld und dann hat man so einen halbprofessionellen 3D-Scanner und dann.
Interessant.
Ärgert man sich, weil sie nicht auf die Homepage geschrieben haben, dass man ein Windows 11 mit einer Nvidia-Karte braucht. Und
Habe ich. Kein Problem.
Wenn das auch nicht irgendwo eine virtuelle Maschine sein kann, die irgendwo in der Pampa rumsteht, sondern nein, das muss vor Ort sein, weil das Ding irgendwie dahin WLAN aufbauen muss.
Ich bin mit diesem Gerät genau jetzt online. Passt. Habe ich.
Ich habe seit 10 Jahren kein Windows mehr angefasst.
Ja, das hätte machen.
Ja.
Sehr gut. So, wenn Sven jetzt noch googelt und das Kontaktformular für den 3D-Scanner seiner Wahl ausfüllt, würde ich sagen, wir bewegen uns mal langsam Richtung Ende. Sind bald 2 Stunden da. Hat noch irgendjemand ein Thema, was er unbedingt noch loswerden möchte?
Anfragen, wo man das Shift Happens Set als Weihnachtsgeschenk zu mir schicken kann, beantworte ich per DM.
Sehr gut. Fuka, du noch was auf dem Herzen?
Ich denke gerade immer noch über dieses Prospector-Kit nach und rede mir ja die ganze Zeit ein, dass Bluetooth eigentlich voll geil ist, wenn man dann dieses Man-in-the-Middle-Problem auf USB nicht mehr hat, weil das ja Krypto macht und das umgeht man damit ja voll, weil man dann wieder egal.
nein, sonst aber am Ende steckst du ja wieder ein USB-Ding an, oder?
Ja, aber USB ist ja unsicherer als Bluetooth, weil USB kann ich einfach Man-in-the-Middle und Bluetooth ja nicht.
Und aber das Prospector-Ding steckst du wieder über USB an, oder?
Genau, das steckst du wieder über USB an und genau, damit das dann, das ist irgendwie ja doof. Ja. Aber sonst, nee, mehr habe ich eigentlich gerade nicht.
Sehr cool. Ich wittere in den Talk, wie du darüber sprichst, Keyboard-Hardware zu exploiten. Sehr gut, finde ich gut. Perfekt.
Purox, hast du noch was auf dem Herzen? Diese ganzen Firmwares sind ja im Endeffekt ein Keylogger.
Ja, du kannst ja explizit den Keylogger Tasten mit der QMK werden. Bauen, ja.
Das ist ja. Das ist sehr philosophisch jetzt, glaube ich.
Ja.
Verrückt. Purox, hast du noch was auf dem Herzen?
Nee, sonst liegt mir nichts auf dem Herzen. Ich fand's super schön, hier zu sein. Hat mir Spaß gemacht.
Wunderbar, dass du dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Können wir gerne wieder machen. Du bist ja immer willkommen.
Gerne.
Ganz genau.
Ja.
Und ansonsten würde ich jetzt sagen, danke für alle, die zugehört haben. Und natürlich auch danke an alle, die noch zuhören werden, weil das Ganze wird natürlich noch zum souveränen Nachhören geschnitten und rausgebracht. Bis dahin würde ich aber erstmal sagen, einen schönen Abend an alle, die zuhören und auch einen schönen Abend an euch drei. Und danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut und habt noch eine angenehme Nacht.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.